Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konzipiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Ciao, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Xin Ciao an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Wir sind bei der Episode Nummer 90. Ja. Und es geht weiter mit den Maschinen.
Ja, gut, so gesehen, es geht seit 90 Episoden um Maschinen, genau, aber.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Wie aber ich es sagte. Bis jetzt haben in diesem Podcast nur die Menschen was gelernt, das müssen wir ändern.
Das war eine Uhr.
Wir schreiten unaufhörlich voran in unserer Reihe über ja das, was so im Allgemeinen künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Ich meine, man kann nur mal so ein bisschen vielleicht die Anführungszeichen mithören, wenn ich diesen Begriff verwende, weil das natürlich, das ist eine Kategorie von Forschungsfeld, die nun mal halt diesen Namen bekommen hat und ja, nur auch nicht zu Unrecht. Ob nun tatsächlich künstliche Intelligenz bereits eingetreten ist oder ob es weiter mit künstlicher Dummheit zu tun haben, das ist dann halt eine Sache, die man selber einschätzen soll, und dazu geben wir jetzt in dieser Serie das notwendige Rüstzeug. Wir haben das letzte Mal gesprochen, ja, über die Frühgeschichte der künstlichen Intelligenz, haben uns ja dann bis ins Jahr 1956 vorbearbeitet. Und ich muss jetzt auch dazu sagen, jetzt insbesondere in dieser Folge wird es sichtbar werden, dass wir hier nicht chronologisch durchgehen. Wir bauen halt schon inhaltlich aufeinander auf gewisse Sachen. Und wenn wir jetzt also in die Theorie ein bisschen einsteigen, werden wir auch nochmal vor das Jahr 1956 springen. Und wir werden auch, obwohl diese Folge jetzt hier heißt, ich habe sie dann unter den Titel gestellt, maschinelles Lernen vor der Jahrtausendwende. Das ist so im Großen und Ganzen richtig. Aber diese Grenze ist ja nicht so hundertprozentig trennscharf. Wir werden in den folgenden Folgen dann auch noch über Dinge reden, die aus den 90ern sind. Und wir werden in dieser Folge reden über Sachen, die aus den 2000ern sind. Also das ist alles dann doch eher inhaltlich getrennt oder zumindest ja mit bestimmten Epochen assoziiert. Und das, was wir in dieser Folge machen, ist im Prinzip so all das, was in der KI-Entwicklung relevant war, bis vor den, naja, also es ist vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen zu sagen, bis vor den aktuellen KI-Hype, weil der hat 2022 begonnen mit dann Transformern und Diffusionsmodellen, beziehungsweise als die dann halt so in den öffentlichen Mainstream-Zeitgeist eingedrungen sind, dadurch, dass ja wirklich produktisiert wurden in dem Maße, wie wir es jetzt heute sehen, mit Sprachmodellen, mit Bilderzeugungsmodellen und so weiter. Ja. Natürlich, davor gab es auch schon einen KI-Hype, der im Prinzip so seit den späten 2000ern, frühen 2010er Jahren angefangen hat, wo vielleicht noch ein bisschen mehr der Willen bestand, das auch einfach als maschinelles Lernen zu bezeichnen, was ja so ein bisschen mehr oder minder synonym ist. Es ist auch schwierig zu sagen. Wir werden auch heute kurz auf Expertensysteme zu sprechen kommen, die, ja, die würde ich jetzt weniger unter maschinelles Lernen zählen, aber die definitiv unter das Feld künstliche Intelligenz im weiteren Sinne fallen. Jedenfalls. Okay. Wir haben also heute Grundlagen zu legen, ja, oder zumindest ein paar Themen zu durchschreiten, die dann insbesondere relevant sein werden, um uns dann aufzubauen zu den Sachen, die dann in den späteren Folgen passieren. Und ja, vielleicht so Sachen, an denen wir ein bisschen unsere mathematische Vorstellungskraft trainieren können oder zumindest zum Einsatz bringen können. Denn wir beginnen hier im Jahr 1943 mit einer Arbeit des Neurophysiologen Warren McCulloch und des Logikers Walter Pitts, die sich zusammen überlegt haben, wir haben es halt hier noch nicht mit Informatikern zu tun, das liegt einfach daran, dass es halt zu der Zeit diesen Begriff Informatik in dem Sinne noch nicht gibt. Wir haben halt, wie gesagt, einen Neurophysiologen, auf der einen Seite waren wir ein Logiker, also halt aus dem Gebiet der Mathematik. Heute würde man wahrscheinlich einen Logiker als theoretischen Informatiker zählen, aber damals war das alles Mathematik, die sich jetzt also diese Frage stellen, wie kann man Neuronen mathematisch modellieren? Denn natürlich, der Neurophysiologe an sich, der bearbeitet das Themenfeld Neuronen im weitesten Sinne.
Ja.
Und okay. Der Logiker an sich kennt halt sowas halt wie Aussagenlogik, wo bestimmte Aussagen mit logischen Operatoren verknüpft werden können. Und es drängte sich dann halt die Frage auf, kann man dieses Konzept eines Neurons irgendwie auf eine formale, logische Art und Weise fassen? Auf eine mathematische Art und Weise. Und ja, diese Modellierung von Neuronen stellt sich dann halt vor, ja, wir haben, ich weiß gar nicht, wie sehr das akkurat ist tatsächlich. Ich mache mal hier nebenbei einfach mal den Wikipedia-Artikel Neuron auf. Und dann gucken wir uns mal das Bild hier so an, wie so ein Neuron eigentlich aussieht. Ich sehe hier Dendriten und Axone vor mir und so weiter.
Ah ja, okay. Müssen wir die jetzt nicht erläutern, oder?
Ja, ich sehe hier so eine Nervenzelle, so ein Bild dargestellt, ne, bei meinen Zellkern, da sind so diverse Dendriten drumherum. Und das sind quasi die Eingabeschnittstellen quasi von diesem Neuron. Ah. So, wenn ich jetzt natürlich schon sofort wieder die Computerterminologie wähle und ja, dementsprechend um dieses Neuron halt sind da diverse Dendriten herum angeordnet. Ja, es ist vielleicht, wie kann man diese Struktur irgendwie so ein bisschen beschreiben? Das ist halt wie so ein kleines Blatt. Nee, nicht so die Blätter, die so großartig flächig sind. Es gibt ja auch so Blätter, die so mehr frisselig sind. So sieht das okay. Jetzt ein bisschen aus. Also ich bin, wenn du vergleichen willst, ich bin wirklich einfach auf dem Wikipedia-Artikel Nervenzelle jetzt gerade, ne? Und dann da diese erste schematische Darstellung nach den diversen Mikroskopbildern, die dort zu sehen sind. Und ja, diese ganzen Dendriten sind rumherum angeordnet um den Zellkern und dann ist dann da so ein Axon, also ein langes Verlängerungskabel quasi, wo dann am Ende die Axonterminale sind und da gehen dann da am Ende, kommen die Signale dann raus. Also offenbar wäre also die Vorstellung, dass es hier irgendwie ja, gewisse Eingabeschnittstellen gibt und dann halt eine Ausgabeschnittstelle, die halt auch dann eventuell an andere Stellen durchgereicht werden kann. Und natürlich, wenn man es dann mit einem tatsächlichen Nervensystem zu tun hat, wie der Name System ja schon vermuten lässt, wäre es dann auch nicht nur eine von diesen Dingern, sondern, keine Ahnung, Hunderte. Okay, oder vielleicht ja. Hunderte Millionen und Billionen.
Ja.
Und das kann man natürlich dann mathematisch modellieren. Dann sagen wir halt, ja, offenbar, wenn wir hier so ein Dendrit haben, da wird halt irgendwie so ein Stromsignal kommen. Also das ist ja auch hinlänglich bekannt, auch schon damals gewesen, dass ja offenbar Elektrizität zum Einsatz kommt, um Signale durch diese Nervenzellen zu schicken.
Ja.
Da das ja auch mit der entsprechenden gewünschten Geschwindigkeit verbunden ist. Also wenn man jetzt jedes Mal erst irgendwie Hormone, also tatsächliche Moleküle durch die Gegend schicken müsste, dann wäre das natürlich mit einer gewissen längeren Laufzeit verbunden. Naja, man kann sich das dann zweifelsfrei vorstellen, wie jetzt sich halt so ein Molekül irgendwie durch vielleicht einen Flüssigkeitskanal bewegt, wie ein Blutgefäß oder sowas, versus halt, wie schnell sich ein Nervensignal elektrischer Form ausbreiten kann, dann ist da doch eine höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit gegeben. Oder zumindest kann man davon ausgehen.
Ja.
Und dementsprechend, ja, haben wir es also mit Strom zu tun. Wir wissen natürlich, wie wir in der Informatik Strom modellieren, und zwar als Nullen und Einsen. Oder, naja, wir werden vielleicht auch sehen später, vielleicht ist das dann, hat man auch so Zwischenzustände, vielleicht hat man auch irgendwie einen halb so großen Strom wie eine 1, also dann hat man vielleicht eine 0,5 oder irgendwie eine 0,2 oder was auch immer, vielleicht sogar mal eine 1,2, wer weiß, ne? All diese Sachen könnten ja theoretisch möglich sein. Und, aber wir haben auf jeden Fall mehrere von diesen Eingängen. Wir nennen diese jetzt hier X1 bis Xn. Man kann das dann vielleicht auch, wenn man sich die Shownotes dazu angucken möchte, je nachdem, welchen Podcast-Player man hier unterwegs ist, oder man geht auf die Webseite schlüsseltechnologie-podcast.de, klickt dann da auf die Folge 90 rauf und sieht dann auch dort die Shownotes vor sich, kann man diese entsprechenden Formeln nachvollziehen, die ich hier vorbereitet habe. Es sind nicht allzu viele, aber ein paar. Und ja, wir sehen also beim Eingänge, die dann natürlich mathematisch sauber durchnummeriert sind, x1 bis xn. Also als n natürlich dann, wie viele es halt sind. Also das ist jetzt dann halt unser Platzhalter hier. Wenn wir jetzt meinetwegen 10 Eingänge haben, hätten wir dann halt x1, x2, x3 und so weiter bis x8, x9, x10. Und dann ein Ausgang y. Das ist ja nun auch die Nomenklatur, die man so kennt, wenn man irgendwie so mit Funktionen zu tun hat. Dann ist meistens irgendwie x die Sache, die reingeht, und y die Sache, die hinten rausfällt, wenn man die Funktion dann ausgeführt hat. Und eben, wie gesagt, das Ganze mit Logiksignalen, also im einfachsten Falle 0 oder 1. Also halt, Strom fließt oder Strom fließt nicht. Und was nun also diese Neuronen macht, ist dann, was hier die Inferenzfunktion heißt, also die Ableitung quasi. Ja, heißt Inferenz einfach Ableitung? Das hätten wir mal gucken können. Schlussfolgerung, Rückschluss. Ja, das ist, was Inferenz heißt. Also ja, die Schlussfolgerung, die dieses Neuron aus diesen ganzen Eingängen zieht. Also quasi die Formel, wie dann das Y berechnet wird innerhalb dieses Neurons, besteht darin, dass das Neuron für jeden dieser Eingänge irgendein Gewicht hat. Gewicht dann wie das englische Wort Weight mit dem Buchstaben W abgekürzt. Und für jeden dieser Eingänge gibt es ein Gewicht. Also eben dann in dem Fall, wenn wir X1 bis Xn als Eingänge haben, dann auch die Gewichte W1 bis Wn. Das sind einfach Zahlen. Das sind erstmal einfach meinetwegen irgendwie so, ja, wahrscheinlich nicht allzu große Zahlen, irgendwie sowas, ne? Vielleicht 0,2 oder minus 0,7 könnte es vielleicht auch geben oder sowas. Also das kann auch negativ sein durchaus. Und wir nehmen diese ganzen Eingangssignale, mit den jeweiligen Gewichten multiplizieren wir die und dann summieren wir das alles auf. Also wir rechnen W1 mal X1, das erste Gewicht mal den ersten Eingangssignal, plus W2 mal X2, das zweite Gewicht mal das zweite Eingangssignal und so weiter. Das summieren wir alles auf. Und außerdem am Ende gibt es noch so einen Bias, also noch eine Extrazahl B, die einfach mit drauf summiert wird. Zu dieser ganzen langen Summe machen wir einfach noch plus B dazu hinten, um noch so ein bisschen mehr Flexibilität zu bekommen, für was wir dann gleich sehen, warum. Und das Y am Ende soll ja ein Logiksignal sein, also 0 oder 1. Und deswegen gucken wir uns dann diese Summe am Ende an und sagen, wenn diese Zahl, diese ganze Summe, die wir da jetzt gemacht haben, am Ende größer 0 ist, dann geben wir eine 1 aus. Und wenn es kleiner 0 ist oder gleich 0, dann halt eine 0. Also im Prinzip beantwortet das Neuro dann halt quasi in dem Sinne logisch gesehen die Frage, ist diese Summe, die wir da ausgerechnet haben, größer als 0 oder nicht? Was wir damit tun, ist, dass wir diese ganzen möglichen Werte von Xen haben, die so irgendwie rumliegen. Wir können uns das jetzt quasi vorstellen, wir könnten ganz viele verschiedene Kombinationen von Xen haben, also irgendwie jeweils einen möglichen Satz von Eingabewerten, eine bestimmte Wahl für x1, x2, x3 und so weiter, bis halt xn. Wenn wir uns das irgendwie als Punkte so auf einem Graphen vorstellen, was das Ding halt macht, ist quasi die Punkte einzufärben in zwei verschiedenen Farben. Also halt je nachdem, ob es eine 0 oder 1 rausgibt, könnte man sich halt vorstellen, man markiert irgendwie jeden Punkt, der eine 0 erzeugt, als Ausgabe rot und jeden Punkt, der eine 1 erzeugt, blau. Und dann kann man das dann halt natürlich ausrechnen. Man kann sich dann verschiedene mögliche Eingabewerte ausdenken, kann dann die entsprechenden Farben rechnen und das dann wie markieren und sowas. Und was sich dann herausstellt, ist, dass dieses Neuron in dieser Art und Weise, wie es modelliert ist, immer eine lineare Trennung macht. Also für diesen ganzen möglichen Werteraum von Datensätzen von X, irgendwo wird es so eine Trennlinie geben, oder um genau zu sein, wenn ich jetzt Trennlinie sage, dann meine ich das halt für den Fall, dass es x1 und x2 gibt, weil wir dann tatsächlich im zweidimensionalen Raum irgendwie eine Trennung machen können. Sobald wir dann im mehrdimensionalen Raum sind, im dreidimensionalen Raum, wäre es dann stattdessen eine Ebene, mit der wir dieses ganze Volumen teilen. Und wenn wir dann noch höhere Dimensionen haben, ist es im allgemeinen Fall eine Hyperebene. Aber natürlich, für den Zweck der Anschauung macht sich das am besten, wenn man das sich mit zweidimensionalen Beispielen vorstellt. Und hier ist ein Beispiel verlinkt dazu in den Shownotes. Wenn du hier diesem ersten Link Beispiel folgst, sehen wir hier eine Grafik. In dieser Grafik werden Hunde und Katzen unterschieden. Und zwar nach zwei Variablen. Also quasi, wir haben hier unsere Eingabevariablen x1 und x2 aufgetragen. x1, wenn wir jetzt hier die horizontale Achse nehmen, ist Domestifizierung. Also ja, wie sehr dieses Tier durch Koevolution mit den Menschen schon halt daran gewöhnt ist, halt ja, oder von den Menschen abhängig ist, sagen wir es mal so. Und auf der anderen Achse, auf x2, sehen wir hier Größe. Also natürlich halt, ob das Tier irgendwie klein oder groß ist, vielleicht im einfachsten Fall halt sowas wie das Gewicht des Tieres. Und wir haben jetzt hier diverse Datenpunkte, die hier nach und nach irgendwie in dieses Diagramm eingetragen werden. Und wir sehen eben dann diese Unterscheidung in rote und blaue Datenpunkte, die dann eventuell so ein Neuron lernen könnte. Anhand dieser, oder das ist natürlich dann das Ziel, was wir dann halt haben wollen, dass dieses Neuron das halt lernen kann, Hunde und Katzen voneinander zu unterscheiden anhand dieser Parameter, die gegeben werden. Also im ersten Beispiel sehen wir hier irgendwie so eine normale Hauskatze, die ist halt so in der Domestifizierungsskala so auf dem halben Wege so. Ja, die ist schon irgendwie ein bisschen abhängig davon, dass irgendwie mit Menschen irgendwie sich einlässt. Aber die könnte auch im Zweifelsfall, wenn sie jetzt halt mal ein paar Tage wegläuft, dann kann sie auch Mäuse jagen und was nicht alles. Und kommt irgendwie klar. Auf der anderen Seite vielleicht der Hund als solcher ist hier ein bisschen mehr davon abhängig, also findet sich hier auf dieser Achse eher auf der rechten Seite. Und natürlich der durchschnittliche Hund, was ist das hier für eine Rasse? Ich habe davon Hunderassen keine Ahnung. Sieht so ein bisschen so wie so ein Windhund aus, ne? Ist deutlich größer als die durchschnittliche Hauskatze. Ja, ich habe gesagt, keine Ahnung davon.
Ich weiß es auch nicht.
Also das bleibt dann unseren Zuhörern als Einschätzung überlassen. Und dementsprechend könnte man halt hier auf die Idee kommen, dann halt so eine Trennlinie zu ziehen. Natürlich, wenn man halt zwei Datenpunkte hat halt und der eine ist halt hier in dem Fall blau eingefärbt, der andere rot, dann ist natürlich irgendwie, kann man noch relativ viele Möglichkeiten wählen, wie man jetzt diese Trennlinie zieht. Das ist alles noch irgendwie nicht so ganz klar. Aber natürlich, wenn dann weitere Datenpunkte hinzugefügt werden, hier im zweiten Schritt wird dann da ein, ja, sieht mir nach einem Schäferhund aus eventuell, wird hinzugefügt. Der ist vielleicht nicht ganz so groß wie dieser, was auch immer dieser Hund ist, den ich da vorhin als Windhund bezeichnet habe. Und der ist halt weniger domestifiziert, also der ist vielleicht noch näher am Wolf dran als der, als dieser andere Hund da. Und dementsprechend würde sich dann natürlich die Möglichkeit, wie man diese Fläche von möglichen Datenwerten noch trennen kann durch eine einfache gerade Trennlinie, verschiebt sich so ein bisschen. Ja, dementsprechend wurde hier auch die Trennlinie, die hier als Beispiel gezeigt wird, angepasst. Ja, und dann kann man dann sehen, wie hier weitere Punkte hinzugefügt werden. Hier ganz am Ende wird dann so ein Chihuahua hinzugefügt, der komplett domestifiziert ist, am komplett rechten Ende der Skala und dafür aber auch sehr klein. Und das führt natürlich dann wieder dazu, dass die Trennlinie nochmal wieder neu gezogen werden muss. Aber ja, das ist, was dieses Neuron tatsächlich am Ende machen kann. Es kann halt so einen Raum von möglichen Datenwerten irgendwie aufteilen. Also halt in irgendeiner Form hat man Werte, die man irgendwie quantifizieren kann. Diese Eingabewerte für die ganzen Dendriten von unserem Neuron, diese ganzen X1 bis Xn, kann es halt entsprechend in zwei Klassen einteilen. Also entweder ob eine 1 oder 0 rauskommt oder halt hier in diesem Bildbeispiel halt natürlich, ob es blau oder rot gefärbt ist, mit blau für die Katzen und rot für die Hunde. Und diese Trennung, die es halt darstellt, aufgrund dessen, wie es mathematisch definiert ist, ist eine lineare Funktion und deswegen ist die Trennlinie halt immer eine lineare Gerade. Also das kann jetzt nicht irgendwie sowas darstellen, wie in der Mitte ist es rot und außenrum ist es blau. Das wäre halt dann meinetwegen eine Kreistrennlinie, die sich um diesen Mittelbereich bilden würde. Und das ist eben nicht, was so ein einzelnes Neuron darstellen kann.
Ja, ist jetzt natürlich so, dass man auch in den Abbildungen sieht, dass manchmal der Katzenschwanz auf die Hundeseite rüberragt oder die Hundepfoten auf die Katzenseite oder so. Und das ist dann wahrscheinlich auch der Bereich, wo die Erkennung nicht mehr so genau stimmt, oder?
Das ist jetzt hier in dem Moment nicht die Intention, weil wir haben ja den Punkt jeweils, der Schwerpunkt von dem jeweiligen Tier, der dann der tatsächliche Punkt ist. Die Silhouette, die hier dargestellt ist, ist halt nur zur Erklärung, womit dieser Datensatz korrespondiert. Aber an und für sich ist es der Punkt. Aber du gehst schon durchaus in eine richtige Richtung, dass das natürlich in der Realität ein Problem ist. Es kann Katzen geben und Hunde, die halt gleichermaßen anhand dieser Parameter unterschieden werden können. Und dann ist halt die Frage, wie man das sortiert. Das ist eine Frage, die das Neuron als solches nicht so richtig beantworten kann.
Ist natürlich, also die einzelne Katze ist wahrscheinlich auch nur ein einzelner Punkt, aber das bedeutet ja, dass du am Ende dann so eine Punktwolke hast jeweils, oder?
Ja, klar, ne? Also im Prinzip haben wir ja hier auch schon eine Punktwolke in dem Sinne, dass wir halt 2 Punkte für Katzen und 4 Punkte für Hunde haben. Das wäre jetzt natürlich, wenn wir jetzt hunderte von solchen Silhouetten einzeichnen würden, wäre es halt einfach sperrig und dementsprechend für den Zweck der Illustration halt nicht so machbar. Aber das werden wir dann gleich in einem anderen Beispiel noch sehen.
Also ich würde sagen, der Hund ist entweder ein afghanischer Windhund oder ein Saluki, was wiederum ein persischer Windhund ist.
Ja, da liege ich doch mit Windhund schon mal voll in Schwarz. Also da hat meine Klassifizierung offenbar funktioniert.
Ja.
Denn ja, das ist natürlich, wo wir am Ende hinwollen, zu irgendeiner Art von Klassifikation. Das ist, was wir hier grundsätzlich erreichen wollen oder was dieses Neuron grundsätzlich leisten kann. Natürlich, das einzelne Neuron an sich ist sehr begrenzt, aber es hilft sich, das klarzumachen, weil dann daraus dann weitere Schritte gebaut werden, eben in dem nächsten Schritt dieses ganzen Prozesses. Nun habe ich jetzt am Anfang halt gesagt, dass es diese Gewichte gibt. Wir haben also natürlich gesagt, die Eingänge kommen rein, das ist natürlich klar. Wir gucken uns einen bestimmten Hund oder eine bestimmte Katze an, wir vermessen das alles ganz genau. Ich weiß jetzt nicht, mit welchem Instrument man Domestifizierung misst, aber angenommen, wir haben diese Möglichkeit, das irgendwie numerisch zu quantifizieren und dann bei dieser Katze zu sagen, oder bei diesem, wie ich ja dann sagen müsste, diesem uns unbekannten Tiere, was wir jetzt wie nach Hund oder Katze klassifizieren wollen, könnten wir jetzt halt das Domestifizierungsmessgerät drauf zeigen. Vielleicht wie so ein Infrarotfieberthermometer und dann erscheint dann da eine Zahl, auf der die wir ablesen können, und dann steht da 0,4. Und dann können wir als nächstes halt irgendwie die Größe einschätzen und dann ist die vielleicht auf unserer Skala dann halt irgendwie 0,6 oder was auch immer. Und dann können wir damit das Neuron fragen nach einer Klassifikation, um halt dann eben zu wissen, ob es Hund oder Katze ist. Und also diese Eingabewerte, die liegen halt einfach vor, wenn man mit dem Neuron interagieren will, muss man halt irgendwie einen Eingabewert haben. Das kommt halt aus der Welt, was entsprechend dem, was auch immer die Anforderung ist, die dieses Neuron halt irgendwie erfüllen soll als Teil eines größeren Systems. Die Gewichte hingegen sind in dem Neuron drinne. Und das ist ja jetzt natürlich erstmal nicht so richtig klar, woher die jetzt eigentlich kommen. Und der ganze Punkt von maschinellem Lernen ist ja nun, dass man sagt, eben im Gegensatz zu dem, wie man normalerweise programmieren würde, dass man sich halt als Programmierer hinsetzt oder Programmiererin und scharf überlegt, was wohl die richtigen Parameter wären. Oder halt meinetwegen, man nimmt sich vielleicht irgendwie 100 Hunde und Katzen und sowas hin und trägt dann halt diese Punkte hier dementsprechend auf und dann guckt man halt scharf hin, wie man irgendwie die Linie ziehen muss. Und sobald man halt diese Linie gefunden hat, kann man das dann halt dann in eine mathematische Formel übersetzen und dann halt in den Computer eingeben in Form von Programmcode. Das alles wollen wir im Zweifelsfall nicht mehr machen, sondern wir wollen das den Computer selber rausbekommen lassen. Der Computer soll nur präsentiert bekommen bestimmte Trainingsdaten, also halt bestimmte Eingabewerte, die wir halt schon einmal haben und für die wir vielleicht mal selber irgendwie klassifiziert haben, was ist Hund oder Katze. Also vielleicht haben wir mal aufs Bild geguckt, während wir diese ganzen Daten aufgenommen haben. Und nicht nur irgendwie das Domestifizierungsmessgerät losgeschickt und das Größenmessgerät. Größenmessgerät könnte vielleicht eine Waage sein oder sowas. Wie gesagt, für das Domestifizierungsmessgerät weiß ich jetzt nicht, wie man das irgendwie konkret ermitteln würde, aber sei es drum. Das ist ja jetzt auch nur hier ein Lernbeispiel. Und ja, damit hat man diesen Trainingsdatensatz. und kann dann damit machen, was dann in der im maschinellen Lernen als überwachtes Lernen oder Supervised Learning bezeichnet wird, eben, dass man das System irgendwie dazu bringt, seine ganzen internen Parameter, also eben diese Gewichte und diesen Bias, sich selber auszudenken, auf eine Art und Weise, dass für diese Datensätze, wo sowohl Eingabe als auch die erwartete Ausgabe vorliegt, diese erwartete Ausgabe möglichst gut reproduziert wird. Also wir wollen irgendwie erreichen, dass dieses Neuron sich diese ganzen Beispiele hier anguckt, in dem Fall halt diese vier Hunde und diese zwei Katzen, und dann in irgendeiner Form Gewichte dann daraus resultieren, dass halt diese Hunde und Katzen richtigerweise als Hunde und Katzen klassifiziert werden und dann möglichst wenig Fehler gemacht werden oder idealerweise natürlich gar keine.
Okay, ja.
Das ist, was Supervised Learning wäre. Doch so als Gegenbegriff, das werde ich jetzt hier nur erwähnen, weil es dann nicht so richtig eine große Rolle spielen wird im weiteren Verlauf zumindest dieser Reihe. Es gibt auch Unsupervised Learning, wo es hauptsächlich so darum geht, dass man einfach irgendwie Klassen lernt. Also man hat halt irgendwie Daten, die einfach nur vorhanden sind, wo irgendwie ganz viele Datenpunkte existieren, also als eine Punktwolke, wie du es beschrieben hast. Und man könnte dann vielleicht halt sowas sehen, wenn man es halt tatsächlich als Mensch sich auftragen würde auf so einem entsprechenden Plot, würde man vielleicht sehen, dass halt irgendwie diese Punktwolke sich dann so in drei Cluster unterteilt. Und dann würde man halt auch gerne haben, dass das irgendwie automatisch rausbekommen wird, dass es halt irgendwie zumindest mal drei Cluster gibt oder fünf oder 17 oder was auch immer. Was ja dann eventuell für einen Menschen auch schwierig sein kann, wenn halt es eben nicht mehr so eine schöne zweidimensionale Darstellung geht, sondern vielleicht um irgendwie 100 Dimensionen. Also wenn man vielleicht dann zu Domestifizierung und Größe dann auch noch Gewicht und irgendwie Laufgeschwindigkeit und die Menge von Essen, die pro Tag konsumiert wird und Anfälligkeit für bestimmte Krankheiten und was nicht alles, was man auch immer für Parameter finden kann, an denen man Hunde und Katzen irgendwie klassifizieren könnte oder andere Tiere, könnte man vielleicht sagen, dass man einfach nur sehr viele von diesen Datenpunkten hat und weiß noch nicht so richtig, wie man jetzt die Tierarten aufteilen will und könnte dann halt so ein unsupervised learning System fragen, dass es halt versucht, Klassen zu lernen und da kann man rausgucken, was dann am Ende für Klassen entstehen.
Ja.
Das wäre eben unüberwachtes Lernen, weil man eben keine festen Ausgaben vorgibt, sondern das System soll sich Ausgaben ausdenken. Wir bleiben aber bei diesem überwachten Lernen, denn natürlich, wir wollen unser Neuron trainieren und das ist ja nun auch begrenzt darauf, nur zwei Ausgaben zu haben, also 0 oder 1. Das heißt also, wir haben ja gar keine Möglichkeit mehr zu sagen, wir gucken erstmal, wie viele Klassen es eigentlich gibt. Es muss zwei geben. Und es gibt dann halt einen Algorithmus dafür, dass man im Prinzip sagt, wir fangen erstmal einfach mit zufälligen Gewichten an. Also dieses Neuron springt neu in die Welt. Man kann sich das natürlich jetzt wieder die biologische analog vorstellen. Irgendwie diese Neuronen wachsen einfach erstmal irgendwie hin und fangen sich dann halt irgendwie, während der Embryo irgendwie heranwächst oder der Fötus, verbinden die sich halt einfach irgendwie kreuz und quer und weiß nicht was und was nicht alles. Und es kommen halt irgendwie zufällige Eingangssignale rein und irgendwie zufällige Ausgänge und sowas. Und man würde dann natürlich auch erwarten, dass diese ganzen Gewichte, die in den Neuronen drin stecken, erstmal einfach irgendwie zufällig sind. Also irgendwie aus dem Blubbern des biologischen Systems kommt dann halt heraus, dass das Gewicht 1 halt einfach 0,8 ist und das Gewicht 2 ist halt minus 0,2 und was auch immer. Und so initialisiert sich das alles irgendwie in irgendeiner Form. Und nun ist aber, das wird natürlich jetzt erstmal Käse sein. Wir wollen natürlich jetzt irgendwie unser Lernen durchführen und aus diesem Käse möglichst dann einen wohlschmeckenden Käse machen. Also halt dann die Gewichte so klassifizieren, so abändern, dass die gewünschte Klassifikation rauskommt. Und deswegen probieren wir dann den Trainingsdatensatz durch. Nehmen also aus unserem Datensatz, wir haben hier meinetwegen in dem Fall ja in unserem Beispiel 6 verschiedene Tiere mit den entsprechenden Daten und erwarteten Ausgaben, die wir klassifizieren können. Und wir sagen dann dem System, naja gut, also jetzt guck dir mal diesen Eingabe an, was würdest du denn behaupten, was das ist? Ist das jetzt eine 0 oder eine 1? Und dann sagt das System vielleicht, also ja, mit diesen zufälligen Gewichten, die ich jetzt hier habe, komme ich jetzt auf eine 1. Und dann sagen wir eventuell, okay, also 1 ist tatsächlich, was wir erwartet haben, ist gut, ja, müssen wir jetzt hier nichts ändern. Alles super, gehen wir weiter zum nächsten Beispiel. Was sagst du denn hierzu? Und dann wird das System vielleicht sagen, ja, das sieht für mich auch wie eine 1 aus. Nee, das muss eine 0 sein. Also jetzt hat das System einen Fehler gemacht und jetzt muss es irgendwie bestraft werden, damit es sein Verhalten ändert. Und es ist halt wirklich eklatant, wie sehr sich diese Analogien aufdrängen, ne? Eben dadurch, dass es halt aus dieser neurophysiologischen Analogie heraus entsteht.
Ja, total.
Ist sofort diese ganze Personifikation drin in der Sache. Ne? Also wir müssen jetzt das System irgendwie anpassen. Und es gibt dann hier so eine einfache Formel. Ja, wir nehmen diese Gewichte und unsere W1 bis N, also ja, WI hier in dieser Formel, also I für einen beliebigen Index, also für jedes Gewicht machen wir das einmal, passen wir das WI an. Und zwar so, dass wir den darauf addieren, den Fehler, den wir gemacht haben, also das erwartete Y minus das tatsächlich erhaltene Y, multipliziert mit dem Eingabewert und multipliziert mit einer Lernrate. Was dann halt, ja, das ist halt im Wesentlichen eine Zahl quasi, die bestimmt, wie schnell sich das dann halt ändert, wenn wir das einmal machen. Also wie dramatisch sich das Gewicht ändert, wenn ein Fehler ausgeglichen wird. Mhm. Das wird dann halt jetzt gemacht für jeden möglichen Datensatz, den wir in unserem Trainings, für jeden einzelnen Datenpunkt, den wir in unserem Trainingsdatensatz haben. Jedes Mal, wenn ein Fehler gemacht wird, wird es angepasst. Und dann aller Wahrscheinlichkeit nach müssen wir es dann nochmal laufen lassen und nochmal und nochmal und nochmal. Weil natürlich, wenn wir jedes Mal, wenn wir einen Fehler machen, an den Gewichten dran rütteln, kann es natürlich sein, dass wir irgendwo mit dem Arsch die Vase umschmeißen und dann plötzlich Dinge, die vorher funktioniert haben, kaputt sind. Deswegen müssen wir dann auch die Sachen, die beim ersten Mal vielleicht funktioniert haben, uns natürlich nochmal angucken und dann halt wieder korrigieren. Und das ist auch der Grund, warum es diese Lernrate gibt. Man will das halt nicht jedes Mal komplett in die andere Richtung reißen, das Steuer, nur weil man einmal einen Fehler gemacht hat, sondern man will mal so ein bisschen gegensteuern in die andere Richtung, mal so ein bisschen mehr in die Richtung von dem, was man eigentlich haben wollte. Und dann haben dann halt als die anderen Beispiele, die dann als nächstes gesehen, wieder eine Möglichkeit gegenzusteuern und sowas. Und man zieht dann halt so nach und nach, ja nicht das Ruder, aber diese Trennlinie, die wir hier in den Beispielen sehen können, die sich halt so sukzessive verändert, während weitere Beispiele hinzugefügt werden, die ziehen wir halt so nach und nach in die richtige Richtung. Und wenn wir vielleicht mal irgendwo ein bisschen zu weit rübergeschossen sind, dann korrigieren wir auch das wieder zurück. Und das machen wir dann halt so lange, natürlich, wenn es tatsächlich einen Punkt gibt, wo das einfach aufhört, also wo einfach wir den Trainingsdatensatz durchgucken und einfach alle Beispiele sind perfekt erkannt worden, sind wir natürlich fertig. Es kann dann natürlich sein, dass es dann so Situationen gibt, wo vielleicht der Trainingsdatensatz ja so ein bisschen widersprüchlich ist, wie was du schon vorhin so meintest, dass die eine Katze hier mit ihrem Schwanz ein bisschen über die Trennlinie rüberragt und das eigentlich auch, ja, wenn man jetzt diese ganzen Bilder hier nimmt und nicht nur diese Punkte von den Hunden und Katzen, dann gibt es tatsächlich keine gerade Trennlinie, mit der man die Silhouetten zuverlässig voneinander trennen könnte. Aber man könnte sich halt versuchen anzunähern an die Sache. Das ist bei so einem einzelnen Neuron, ja, zumindest in dieser Form, wie es hier beschrieben ist, noch so ein bisschen instabil, aber grundsätzlich geht das dann. Wenn man, insbesondere wenn man dann sagt, man macht die harte Kante nicht so ganz so hart, dazu kommen wir dann gleich noch. Aber wir haben hier ein Praxisbeispiel, wo man das mal so ein bisschen sehen kann. Hier dieser Link, der Praxisbeispiel heißt, dann kommt man zu diesem Neural Network Playground von TensorFlow. Und das ist hier schon einmal eingestellt auf die Situation, die wir jetzt hier beschrieben haben. Wir sehen hier initial, also bevor man das laufen lässt, hier, wir sehen unsere Datensätze auf dieser Output-Seite. Hier haben wir so ein paar blaue Punkte und haben ein paar gelbe Punkte. Und sehr offensichtlich, die Punkte clustern schon so, wie sie eingefärbt sind. Also halt die blauen Punkte liegen hier in meinem Falle alle in der Ecke rechts oben und die gelben Punkte liegen alle links unten. Eventuell ist es bei dir minimal anders angeordnet von der Orientierung, aber im Grundsatz her ist es dasselbe. Wie ist das? Die Punkte scheinen immer, na doch, die scheinen immer ähnlich zu sein von der Lage her. Das scheint immer gelb links unten und blau rechts oben zu sein. Dementsprechend gibt es Trennlinien, die es erlauben, halt wirklich scharf zu trennen. Okay. Und ja, ich habe jetzt hier in dem Beispiel mit diesem neuralen Netzwerk-Playground könnte man sehr viel komplexere Szenarien aufbauen, aber ich habe hier jetzt tatsächlich in dem Fall ein Neuron. Und das kann auch nur mit X1 und X2 gefüttert werden und nicht mit diesen ganzen anderen Features, die das Ding noch unterstützen könnte, weil wir natürlich bei diesem einfachsten Fall sind und uns das angucken wollen. Und ich habe hier als Lernrate mal standardmäßig 0,03 eingestellt und du kannst hier, also da ist ja ein großer Play-Knopf an der linken Seite und daneben ist ein kleinerer Knopf, der so wie vor zum nächsten Track quasi aussieht, der hier mit der Beschriftung Step ist. Und dann kannst du, wenn du da mal raufklickst, dann wirst du sehen, wie sich diese farbliche Hinterlegung in dem Output verschiebt, also wie diese Trennlinie sich langsam anpasst.
Ja.
Ja, und beziehungsweise wenn man es dann laufen lässt, dann wird sich dann diese Linie relativ schnell dann verschieben in, ja, in dem Fall sogar die mehr oder minder optimale Lage, die diese zwei Punktwolken perfekt voneinander trennt. Denn das ist eben, was dieser Trainingsalgorithmus dann macht. Der verschiebt halt die Lage dieser Gerade. Die Gerade natürlich als solches bedeutet halt, beschreibt halt ja die Gewichte und dementsprechend halt, wo diese Funktion dann ihren Umschlagspunkt hat, also wo dann der Ausgabewert von 0 auf 1 wechselt. Das ist, was diese Gerade hier anzeigt. Und das stellt sich hier relativ schnell ein. Also wenn ich jetzt hier nochmal auf Reset drücke, dass nochmal alles wieder mit Zufallswerten gefüttert wird und ich klicke hier mal so zweimal drauf. Also ja, wenn ich zwei Trainingsrunden gemacht habe, also wir haben uns zweimal den kompletten Trainingsansatz angeguckt, dann ist die gerade schon auf einer gültigen Position. Es ist natürlich so gesehen nicht eindeutig, wo dann das perfekte Ergebnis ist am Ende. Wenn wir jetzt einfach nur sagen, wir wollen halt, dass für jeden Trainingsdatensatz entweder 0 oder 1 korrekterweise rauskommt, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man diese Linie ziehen kann. Aber zumindest nach bereits zwei Trainingsrunden mit diesem einfachen Beispiel hat dieses Neuron die eine Gerade gelernt, die zumindest die Trainingsdaten alle richtig einsortiert.
Okay.
Das ist dann das Neuron.
Ah, okay.
Ja, bitte.
Ja, ich sehe nur gerade, das Neuron hat sozusagen einen zufälligen Startwert, oder?
Ja.
Ja, genau.
Okay. Das sind halt diese zufälligen Gewichte, ne, die alle am Anfang so zufällig reinsortiert werden.
Ja.
Weil man ja am Anfang halt noch nicht weiß, was man irgendwie erwartet.
Genau. Mhm.
Ja, auf diese Weise werden die Gewichte gelernt. Ich hatte noch am Anfang diesen Bias gesagt. Dieser Bias ist in dem Sinne interessant, wenn man die Formel sich jetzt so anguckt und hätte einfach nur, dass der diese Berechnung ist, die Summe von allen Gewichten mal die Eingabewerte, dann wäre es halt immer nur möglich, dass diese Trennlinie exakt durch den Mittelpunkt verläuft. Was jetzt hier auch in dem Fall kein Problem ist, aber wenn jetzt zum Beispiel die blauen Punkte alle extrem weit oben in der oberen rechten Ecke sind und die gelben Punkte wären in der Mitte des Graphen, dann wäre das halt ein Problem. Wenn sich die Linie quasi nur um den Mittelpunkt drehen könnte, dann wäre das halt blöd. Deswegen braucht man diesen Bias, der ist halt in der Lage, die ganze Linie aus dem Mittelpunkt heraus zu verschieben. Und den kann man auch genauso trainieren wie alle anderen Gewichte. Man nimmt halt für jeden Trainingsansatz nimmt man noch so eine extra Eingabe an, wo man einfach sagt, ja, wenn wir jetzt x1 bis xn hatten, sagen wir einfach mal x0, weil 0 hatten wir noch nicht. Und wir lernen dann halt noch ein zusätzliches zufälliges Gewicht w0. Und dieses x0 ist aber in jedem Trainingsdatensatz einfach 1. Also das kommt einfach immer dazu. Und dann führt das halt dazu, das verhält sich dann am Ende halt wie dieser Bias. Man kann das ja sich klar machen in der Formel hier oben. Man sieht hier Summe von allen wi mal xi und dann halt plus das b noch dazu. Das ist halt so, wie wenn ich halt noch einen weiteren Eintrag in dieser großen Summe hätte, wo w0 mal x0 ist und x0 ist halt immer 1, dann wird halt einfach überall plus w0 gerechnet. Das ist dasselbe wie dieses plus b. Und so kann man das auf dieselbe Art und Weise trainieren.
Ja.
So. Damit, wie gesagt, mit diesen Neuronen können wir jetzt jede binäre Unterscheidung lernen, die man durch so eine lineare Schwelle ausdrücken kann. Und das ist natürlich schon mal eine interessante Sache. Das Problem ist, in der Realität gibt es Funktionen, die nicht, ja, einmal gibt es andere binäre Funktionen. Zum Beispiel, wir hatten ja passenderweise vor der Sendung gerade über XOR gesprochen. Zum Beispiel X1, XOR, X2 wäre halt positiv, wenn wir im oberen linken oder im unteren rechten Quadranten dieses Graphen sind. Oder wäre, ja, wie man das hier sehen kann, wenn du hier X1 und X2 noch mit hinzunimmst, also wenn du hier bei Features mal X1, X2 rüber hoverst, dann siehst du hier, dass da so ein Schachbrettmuster angezeigt wird. Das ist im Prinzip, was bei XOR rauskommen würde, dass der jeweils gegenüberliegende Quadranten mit der gleichen Farbe klassifiziert werden.
Ja.
Und das ist halt etwas, da hat man nicht eine einzige Trennlinie, sondern halt so ein Kreuz. Das ist halt etwas, was so ein Neuron im klassischen Sinne nicht lernen kann. Das geht also nicht so ohne weiteres. Das ist jetzt hier in diesem Playground, das ist halt möglich, weil man quasi ein zusätzliches Signal machen kann, was halt diese Struktur halt hat. Aber das ist in diesem minimalen Beispiel des Neurons eben nicht abgebildet. Und das andere Problem, was wir so im Wesentlichen haben, ist eben, dass wir verrauschte Daten haben können. Was wir vorhin schon erwähnt hatten, ja, man kann halt irgendwie vielleicht eine besonders groß gewachsene Katze haben, die halt irgendwie in den Hundeteil des Spektrums reinfällt. Und dann möchte man eigentlich weniger sowas haben wie halt eine harte Aussage 0 oder 1, sondern man möchte halt eher so eine Wahrscheinlichkeit haben oder sowas. Das ist ja was bei modernen Klassifikationssystemen irgendwie rausfallen kann, was man sicherlich schon mal irgendwann gesehen hat. Man gibt irgendwie so ein Bild rein von irgendetwas und dann sagt das Ding halt, ja, es ist irgendwie 60% Wahrscheinlichkeit, dass es ein Chihuahua ist oder 50% Wahrscheinlichkeit, dass es ein Muffin ist. So als ein klassisches Beispiel von, nee, wirklich, ich weiß ja nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber kannst ja mal in die Bildersuche mal so Chihuahua oder Muffin eingeben.
Nee, hab ich noch nie gesehen, okay.
Da sieht man so einen Bildbeispiel-Datensatz, wo man teilweise als Mensch Schwierigkeiten hat, das zu unterscheiden. Oder zumindest, wo halt klar ist.
Das ist ja super.
Also wo man halt Muffins hat, die halt dieselbe, grundsätzlich der Teig, insbesondere der gebackene Teig, dann hat dieselbe Hautfarbe quasi wie die Hunde. Und dann haben die Hunde, die Chihuahuas haben halt diese Augen und Stupsnasen, die halt so die gleiche Grundstruktur haben visuell, wie die Schokoladenchips in den Muffins oder die Blaubeeren.
Super. Cool.
Und das ist dann halt eventuell was aus so einem Bildklassifikator rauskommen könnte. Also ja, es könnte eins von beiden sein. Ich bin mir nicht so richtig sicher.
Es ist großartig. Es sind drei Chihuahua-Welpen und daneben ein Blech voll Muffins. Klasse. Okay. Ja, sehr gut.
Genau. Das sind so die grundsätzlichen Probleme, die man mit diesen Neuronen damals hatte. Und für die verrauschten Daten, ja, ich habe jetzt so ein bisschen schon gesagt, man macht halt Funktionen, die halt nicht komplett trennscharf sind. man sagt halt nicht sowas wie, es muss halt 0 oder 1 rauskommen, sondern man könnte dann halt vielleicht sagen, wenn man sich ziemlich sicher ist, das ist eine Katze, könnte vielleicht 0,9 rauskommen. Oder wenn man sich ziemlich sicher ist, dass es ein Hund ist, vielleicht 0,1. Das wäre halt jetzt natürlich eine Möglichkeit. Was man aber stattdessen eher macht, ist, dass man verschiedene Ausgabesignale hat am Ende von einer größeren Struktur, wo dann halt mit bestimmter Signalstärke alle möglichen Klassifikationen rauskommen. Also wenn man eine, wir werden nochmal über Bildklassifikation reden in der Folge 92 dann. Da wird, wenn es dann um sowas wie ImageNet oder AlexNet geht, da gibt's dann sowas wie 1000 verschiedene Kategorien zum Beispiel, die gelernt werden können. Also halt irgendwie, ist das jetzt eine Katze oder ein Hund oder ein Pferd oder ein Auto oder eine Straßenbahn oder sowas.
Ja.
Und für jedes von diesen möglichen Klassifikationen, für jeden von diesen Klassen gibt's dann halt ein Ausgabeneuron am Ende, wo dann gesagt wird, wo ein Signal rauskommt, was dann halt quasi einer bestimmten Wahrscheinlichkeit am Ende irgendwie entspricht in irgendeiner Form. Und damit wird dann halt gesagt, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass das hier eine Katze ist, ist 99% und die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Straßenbahn ist, 1%. Und dann,
okay.
Ja. Ja, ich meine, man kann nie ganz sicher sein, aber es ist doch irgendwie, ich glaube immer doch, dass man in der Lage wäre, diese beiden Objekte voneinander zu unterscheiden. Also außer wenn man jetzt eventuell, vielleicht wenn man dann den Katzenbus aus Miyazaki reingibt. Welcher Miyazaki-Film war das? Habe ich gerade nicht vor Augen. Dann könnte man dann eventuell da das Modell ins Schleudern bringen. Aber das ist ja auch genau dann der Punkt.
Okay.
Und wie wir jetzt also schon sehen aus dieser Beschreibung, ich habe jetzt gerade gesagt, mehrere Ausgabeneuronen. Also offenbar irgendwie ein Neuron reicht nicht, wir müssen irgendwie mehrere zusammenschalten. Und das löst dann auch diese Frage mit, wie können wir andere Funktionen darstellen, die komplizierter sind, als einfach nur so eine Trennlinie zu zeichnen, so eine gerade Linie mit dem Lineal durch unseren Datensatz durch. Oder mit dem hyperdimensionalen Lineal eine Hyperebene zeichnen. Und dies machen wir im Wesentlichen, naja, auch wiederum, wie wir es vom Gehirn halt gesagt haben, ich habe ja gesagt, ein Gehirn besteht nicht nur aus einem Neuron, sondern aus Hunderten. Und dementsprechend machen wir dasselbe mit unseren mathematischen Neuronen hier und verbinden die zu, was dann ein Perzeptron heißt. Also von natürlich abgeleitet von Perzeption wie Wahrnehmung, weil das war die erste Klasse von Intelligenzproblemen, auf die das dann raufgeworfen wurde und worauf ich natürlich hier schon ganz oft Bezug genommen habe, mit so etwas wie Bilderkennung oder so. Das ist natürlich Teil von Perzeption im weitesten Sinne. Und das Perzeptron, ja natürlich Tronen wie halt irgendwie, macht das Elektronenhirn, ne? Das ist so aus der Zeit, konkret hier 1957 sind wir, als es irgendwie, glaube ich, in Mode war, solche Dinge als Elektronenhirn zu bezeichnen.
Ja, okay.
Ja, da verketten wir also jetzt diese ganzen Neuronen irgendwie zusammen. Ich meine, das könnte man in diesem Neural Network Playground hier im Prinzip auch machen, wenn man hier einfach mal, du siehst ja hier in der Mitte, wo das konfiguriert wird, hast du hier One Hidden Layer. Und man kann jetzt hier mal, du kannst ja das Plus irgendwie mal drücken, dass dann irgendwie mehrere solche Ebenen entstehen.
Ja, ja.
Und dann genau. Kann man auch auf jeder dieser Ebenen dann halt irgendwie Neuronen dazuklicken. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel irgendwie 3 Hidden Layer mit 5 Neuronen. Und einfach nur dadurch, dass ich das gemacht habe, man sieht jetzt bereits, dass die Trennlinie, die sich jetzt ergibt, auf unserer Output-Seite, wo wir vorher nur so eine Gerade hatten, mit der ganze Koordinatenraum getrennt wurde, ist jetzt so ein, ja, ist jetzt irgendwie so eine komische, geschwungene Linie so ein bisschen. Und wenn ich das jetzt hier mal trainiere, ja, es ist natürlich für diesen Datensatz, den ich hier reingebe, diese zwei Punktwolken trainiert es am Ende fast dasselbe, weil natürlich die Klassifikation relativ eindeutig ist. Aber wir können ja hier mal wechseln auf einen anderen Datensatz. Das kann man hier auf der linken Seite tun. Which dataset do you want to use? Und wenn ich jetzt hier mal sage, ich nehme irgendwie hier diesen Datensatz, ja, wie ich schon vorhin so gesagt hatte, wo die gelben Punkte alle außen am Rand angeordnet sind, die blauen Punkte alle in der Mitte. Und wir lernen das Ganze nochmal an, dann sehen wir, das funktioniert auch tatsächlich. Also wenn wir hier mehrere von diesen Neuronen zusammenschalten, auch in verschiedenen Ebenen hintereinander.
Genau.
Und Ebenen heißt jetzt halt in dem Sinne, wir haben halt auf der ersten Ebene 5 Neuronen, die direkt mit unseren Eingaben gefüttert werden, mit den X1 und X2. Dann kommen dann halt da Ausgaben raus. Und auf der nächsten Ebene haben wir dann 5 Neuronen, die nicht mehr die ursprünglichen Eingaben nehmen, sondern nur diese Ausgaben aus dieser ersten Ebene. Also die Eingaben gehen rein in die erste Ebene, dann die Ausgaben von dort gehen in die zweite Ebene, die Ausgaben von dort gehen in die dritte Ebene. Dann haben wir jetzt hier im Prinzip schon ein etwas größeres Perzeptron gebaut. Und was eben in dieser Lage ist, diese ja, kreisförmig angeordneten Daten tatsächlich zu lernen. Und man kann sich ja dann hier auch weiter durchprobieren. Ich sehe jetzt zum Beispiel diese schachbrettförmig angeordneten Daten, kann es auch lernen. Mal gucken, kann es die spiralförmig angeordneten Daten lernen? Ja, da hat es ein bisschen Probleme. Da scheint es so richtig Probleme zu bekommen. Also es wird irgendwie so ein bisschen besser. Also es läuft jetzt hier schon, während ich das hier rede, rattern halt die Sachen durch. Ja, das kommt dann in Schwierigkeiten rein. Also mit dieser Spirale hat es Probleme. Da müsste ich dann, ja, vielleicht, wenn man dann noch einfach mehrere Neuronen auf das Problem raufwirft.
Also ich, ja genau, ich habe jetzt hier irgendwie 5 Ebenen, ja genau, 5 Hidden Layers, angefangen mit 6 Neuronen, dann 5 Neuronen, 4, 3 und 2. Und da komme ich bei ungefähr 500 Epochen, kriege ich das mit der Spirale so halbwegs hin.
Ja.
Also dann stabilisiert sich zumindest das Ergebnis und es ist nicht furchtbar.
Kann natürlich mal probieren, hier die Learning Rate zu erhöhen, dass es einfach schneller läuft. Aber das Problem mit der Learning Rate, wenn man die erhöht, ist natürlich, wie ich das vorher beschrieben habe, also jeder kleine Fehler wird dann halt im Zweifelsfall richtig hart bestraft und man macht dann Overlearning, ne, oder es wird einfach instabil, das Lernen. Also so wie man halt im Zweifelsfall sich das ja auch nur vorstellen könnte, wenn man irgendwie ein Kind hat, was irgendwie natürlich im Laufe seines Lebens irgendwie lernen soll, irgendwie ein vernünftiger Erwachsener zu werden mit vernünftigen Moralvorstellungen und was nicht alles, dann erfordert das halt im Zweifelsfall, dass man mal so ein Lernereignis macht. Man sieht mir, das Kind hat was Falsches gemacht, hat irgendwie sich irgendwie scheiße verhalten mit den Spielkameraden gegenüber, und dann muss man das Kind halt mal maßregeln oder halt darauf hinweisen. Und dann natürlich quasi kann man sich jetzt vorstellen, dass je nachdem, wie stark diese Maßregelung ist, dass das halt quasi die Trainingsrate ist. Und wenn ich jetzt halt sage, ja, ich maßregle das Kind jedes Mal nur so ganz klein bisschen, dann dauert das halt irgendwie jahrelang, bis das mal irgendwie sich ordentlich verhält. Hingegen, wenn ich jedes kleinste Fehlverhalten halt komplett drakonisch bestrafe, dann ist das halt, wird das, glaube ich, nicht zu einer stabilen Persönlichkeit beitragen. Oder zu einer Persönlichkeit, die auf eine Art und Weise stabil ist, wie man sie nicht haben möchte.
Das ist nur ein leicht hinkender Vergleich. Ich möchte das nur mal,
ja.
Um hier ja, irgendwelche bösen Kommentare zu vermeiden.
Die Sache ist, wie gesagt, die Personifikation drängt sich halt auf.
Ja.
Und ich habe auch keine persönliche Erfahrung mit Kindererziehung. Das sei hiermit auch gegeben. Aber ja, ihr könnt ja dann in den Kommentaren spiegeln, wie präzise ich das hier wiedergegeben habe.
Ja.
Übrigens, nebenbei erwähnt, weil ich das am Anfang vergessen hatte und ich diesen routinemäßigen Hinweis geben möchte, man kann uns Kommentare natürlich schicken, die Kontaktadresse steht auf der Webseite, wie gesagt, schlüsseltechnologie-podcast.de, und dann ist da ein Impressum-Link ganz unten. Dort ist auch ein Postfach, da kann man uns Postkarten entschicken. Wir haben schon lange keine Postkarte mehr erhalten. Das würde mich freuen, wenn man dieses Format irgendwie unterstützen möchte. Wir nehmen ja keine Spenden oder wir haben auch keine Werbung und sowas. Aber wenn man uns ein paar warme Worte oder einen Urlaubsgruß als Postkarte schicken möchte, dann nehmen wir das immer gerne, weil das motiviert.
Okay.
Gut, Nachdem ich mich jetzt hier mit um Kopf und Kragen geredet habe, was Kindererziehung angeht und was eigentlich nicht der Punkt sein sollte, können wir uns diese ganze Sache jetzt natürlich nochmal angucken und sagen, wir haben jetzt hier ein kleines Problem oder ein mathematisches Hindernis, was jetzt hier zu lösen ist, wenn man halt so etwas trainieren möchte. Also natürlich, wir sehen jetzt hier daran, dass wir es hier in diesem Playground-Werkzeug machen konnten, dass offenbar eine Lösung gefunden wurde, wie man auch hier dieses Training macht. Also wie man mit zufälligen Gewichten anfängt und das System dann einfach köcheln lässt, dem System einfach ganz viele Trainingsdaten halt irgendwie vorzeigt und dann passt sich das System halt daran an, dass die Gewichte am Ende irgendwie Sinn ergeben, zumindest in vielen Fällen. Das ist ja eine Sache, die offenbar funktioniert, aber wie denn nun genau? Weil sich halt die spezifische Frage stellt, wenn das System jetzt einen Fehler gemacht hat, also ich präsentiere einen Trainingsdatensatz, ich sage hier irgendwie, guck dir mal an, x1 ist 5 und x2 ist 7 und so weiter und so fort. Und was hast du denn jetzt raus? Und dann sagt das System, ja, ich habe jetzt hier irgendwie 1 rausbekommen. Und so, nein, es hätte eine 0 sein müssen. Welches von den Neuronen ist jetzt schuld? Das ist ja eine durchaus interessante Frage, weil man muss jetzt irgendwie an diesen ganzen Gewichten rütteln, aber wo rüttelt man jetzt auf die richtige Art und Weise?
Ja.
Und die Methode, mit der man rüttelt, auf die richtige Art und Weise, nennt sich Fehlerrückführung oder Backpropagation im Englischen. Es ist natürlich, wie immer, sind die englischen Begriffe halt diejenigen, die im Jargon drin sind. Und wenn man daran schon mal vorbeigekommen ist, wahrscheinlich an dem Begriff Backpropagation. Und die Idee ist dort, wenn wir halt am Ende, wir gucken am Ende von diesem Supervised Learning, wir geben unsere Eingangsdaten rein, dann köchelt dieses neuronale Netz und dann am Ende kommt dann halt so ein Ergebnis raus und das ist halt, können wir halt sehen, ob es richtig oder falsch ist. Wenn jetzt am Ende ein Fehler rauskommt, dann können wir irgendwie versuchen, das Ganze rückwärts zu rechnen und diesen Fehler anteilig auf alle möglichen Neuronen in dem Netz zurückzuattributieren. Also wir wollen dann im Zweifelsfall irgendwie gucken, wir haben jetzt irgendwie unsere Rechnung gemacht und sehen, das System hat sich jetzt am Ende entschieden, diesen konkreten Punkt hier als eine 1 zu klassifizieren und dafür war insbesondere das Ergebnis von dem dritten Neuron in der letzten Ebene maßgeblich. Also müssen wir an dem dringend irgendwie besonders stark rütteln. Und dann können wir uns als nächstes fragen, warum hat denn das dritte Neuron so einen Quatsch erzählt diesmal? Und dann können wir halt sehen, dass das dritte Neuron auf der dritten Ebene auf der zweiten Ebene besonders von dem zweiten und vierten Neuron gespeist wurde und dementsprechend können wir dann anfangen, dort zu rütteln. Das ist so grundsätzlich die Idee. Oder insbesondere, wenn ich jetzt sage, wurde besonders davon gespeist, dann heißt das nicht mal unbedingt irgendwie, das Signal, was vom zweiten Neuron kommt, war am stärksten, sondern das Signal vom zweiten Neuron war am stärksten daran beteiligt, dass sich das dritte Neuron anders entschieden hat. Also das könnte halt vielleicht auch sein, dass das halt gar nicht so einen großen Beitrag unbedingt leistet, den dritten Neuron, aber das zweite Neuron von der vorigen Ebene war auch selber gerade so kurz davor halt umzuschlagen oder nicht. Und dementsprechend halt, wenn das Ding sich jetzt nur ein bisschen anpassen würde, dann könnte das wirklich dramatische Auswirkungen auf das folgende Neuron haben. Und dementsprechend sollten wir dort halt irgendwie an den Stellschrauben drehen. Das ist diese Idee mit der Fehlerrückführung. Und da können wir jetzt einen Rückbezug machen auf Folge 89. Ich hatte ja, als wir über Leibniz geredet hatten, über Gottlob Wilhelm Leibniz, glaube ich, heißt er.
Gottlob Gottfried, ja.
Ja, das ist, ich habe auch gerade wieder überlegt, ich kann Gottlob und Gottfried immer nicht auseinanderhalten. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Wir haben über Leibniz geredet, den Mathematiker, nicht den Butterkekshersteller. Und hatten dort die Kettenregel erwähnt, was halt so eine grundsätzliche Rechenregel aus der Analysis ist, zum Rechnen mit Ableitungsfunktionen. Und die kommt jetzt hier ins Spiel. Mit der können wir diese Rückführung irgendwie machen, weil diese Kettenregel sagt ja sowas wie, ich habe eine Funktion, die von dem Ergebnis einer anderen Funktion abhängt, was ist die Ableitung? Und das ist ja nun genau, was wir hier haben. Wir haben halt das Signal, was am Ende rauskommt. Also das Y ganz am Ende. Wenn wir jetzt mal sagen, Y, wir sagen das jetzt pro Ebene, und wir haben hier drei Ebenen zum Beispiel, dann ist halt die Y3 das Signal von der dritten Ebene. Und Y3 ist ja, wie wir aus diesem Playground-Beispiel hier gesehen haben, ist die dritte Ebene von Neuronen ist nach hinten verbunden mit der zweiten Ebene von Neuronen auf der Eingabeseite. Also ist Y3 eine Funktion von Y2. Y2 hingegen ist eine Funktion von Y1 und Y1 ist eine Funktion von X. Dementsprechend haben wir es also mit dieser Situation zu tun wie bei der Kettenregel und wir können die dann versuchen anzuwenden. Sofort bevor wir das tun, haben wir das erste Problem. Kettenregel geht halt nur, wenn wir tatsächlich Ableitung machen können. Also das geht nur mit ableitbaren Funktionen. Und das ist dann nochmal ein quasi verstärkender Grund, neben diesen verrauschten Daten, die wir vorher schon erwähnt haben, dafür, dass wir nicht einfach Einsen oder Nullen ausgeben können aus diesen Neuronen, sondern die Neuronen müssen in der Lage sein, auch eben sowas wie 0,9 zu sagen oder 0,1 anstatt nur 0 oder 1.
Ah, okay.
Denn dadurch, dass man nicht so eine Stufenfunktion hat, sondern eine geglättete Funktion, ich habe hier so als Beispiel verlinkt die Sigmoid-Funktion, also die logistische Kurve, da kann man halt sehen, dass das stellt halt auch sowas dar, im Prinzip wie eine Stufenfunktion, also für sehr negative Werte wird die 0 und für sehr positive Werte wird sie 1 oder zumindest so gut wie 1. Geht gegen 1 im Grenzwertsinne. Aber dazwischen ist diese Stufe halt glatt. Also es ist halt nicht eine Stufe wie eine Treppenstufe, sondern es ist halt ja eher wie so eine Rampe. Und dann kann man dann auch irgendwie sich überlegen, wie stark dann die Anstieg dieser Rampe ist, je nachdem wie behindertengerecht die dann sein soll. Wie barrierefrei. Aber jedenfalls, damit hat man eine ableitbare Funktion und damit kann man Ableitung bilden und damit sind wir im Territorium, wo die Kettenregel greifen kann. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, wir wollen irgendwie wissen, wie hat unsere Funktion Y3, also das tatsächliche Ausgabesignal aus der letzten Ebene von unserem Netzwerk, wie hat das abgehangen von dem ursprünglichen Eingabewert? Das ist irgendwie der grundsätzliche Fehler, den wir irgendwie gesehen haben. Also wir wissen irgendwie, Da muss irgendwie was schiefgelaufen sein, weil wir ja den falschen Ausgabewert gesehen haben. Aber welcher Teil vom X hat das jetzt irgendwie ausgelöst und sowas? Wenn wir dieses Y3 über X ableiten, wir haben gesehen, Y3 ist eine Funktion von Y2. Das heißt, nach der Kettenregel ist diese Ableitung gleich der Ableitung von Y3 nur nach Y2. Also wir fragen nur, wie sehr ändert sich Y3, wenn man Y2 ändert? Und das dann multipliziert mit der Ableitung von Y2 über X. Also wir haben diesen Gesamtfehler, den wir von X bis zu Y3 gemacht haben, erklärt als einen Teilfehler von Y2 zu Y3 und davor den ganzen Restfehler von X bis Y2. Das heißt, wir wissen ja, welcher Fehler tatsächlich gemacht wurde bei Y3. Daraus können wir jetzt dann am Ende, das ist jetzt die Stelle, an die ich es ein bisschen verkürzen muss, weil wir nicht in eine komplette lineare Algebra-Vorlesung einsteigen können. Aber aufgrund dessen, dass wir diesen Fehler hinten kennen, können wir das jetzt durch eine entsprechende Rückführung dieser Multiplikation aufteilen, um genau zu sein, da wird dann eine transponierte Matrix multipliziert oder sowas, ich habe es nicht mehr exakt vor Augen, ist man dann in der Lage, eine Ableitung zu finden, also Ableitung im inhaltlichen Sinne, nicht im numerischen, im mathematischen Sinne, ja eine Schätzung vorzunehmen, sagen wir es mal so, welcher Fehler irgendwie gemacht wurde bei jedem einzelnen der Gewichte auf der dritten Ebene dann kann man die halt dementsprechend trainieren, so wie wir es bei dem Neuron gesehen hatten. Da hatten wir auch gesehen, dass es halt, dass wir einen bestimmten Fehler halt gemacht hatten, in dem Fall halt entweder plus eins oder minus eins. Und dann darauf basierend dieses einzelne Gewicht, dieses einzelnen Neurons trainiert haben. Das ist die eine Sache, die wir mitteln. Und dann haben wir außerdem einen Folgefehler, den die zweite Ebene gemacht hat. Wenn ich natürlich sage Folgefehler, dann heißt das halt natürlich auch jedes einzelne Neuron. Das ist halt, wir sind jetzt hier an der Stelle, wo dann im Prinzip der ganze maschinelle Lernen nur noch so ein Haufen Matrix-Multiplikationen sind. Weil wir halt eben nicht mehr nur eine einzelne Ausgabezahl haben, sondern wir haben halt wirklich jede Ausgabe jedes Neurons auf der entsprechenden Ebene, die dann wiederum von so einer, was dann halt in dem Fall ein Vektor ist. Und diese Ausgaben hängen ab von den Ausgaben der vorherigen Ebene, was auch so ein Vektor ist. Und die ganzen Gewichte von der Ebene sind halt nicht mehr nur eine Liste, sondern sind so eine ganze Matrix, also so eine zweidimensionale Tabelle für jedes Neuron in der Folgeebene und jeden Input der vorherigen Ebene. Und dementsprechend, ja, wenn ich natürlich jetzt sage, wir trainieren jedes Gewicht auf der dritten Ebene, ist das ja wirklich jedes von diesen in dieser ganzen Menge. Also in dem Fall haben wir ja hier gesehen, jeweils 5 Neuronen pro Ebene. Das heißt, wir haben 25 Gewichte. Wie man das ja hier auch sehen kann in diesem Playground daran, dass hier so ganz viele Linien kreuz und quer durcheinander gehen zwischen diesen ganzen Neuronen.
Ja. Ist es zwangsläufig notwendig, zu ermitteln, immer wo der Fehler liegt? Oder könnte man das nicht auch irgendwie anders machen? Also, das klingt jetzt für mich so ein bisschen, um das militärisch auszudrücken, als würde man jeden Einzelnen in der Kompanie genau die richtige Anzahl Liegestütze machen lassen.
Im Prinzip ja. Die Sache ist natürlich, das hat natürlich dann ein gewisses Risiko, dass halt irgendwie, wenn man halt auf einen Fehlersatz halt reagiert und dann halt die Gewichte dementsprechend dramatisch ändert. Das sollte man natürlich nicht machen. Da gilt das Gleiche, was mit der Lernrate vorher auch schon hat. Also wir rütteln an jeder Sache nur so ein bisschen. Und dadurch, dass eben wir es auch nicht mehr mit Stufenfunktionen zu tun haben für die Aktivierung, sondern halt diese geglätteten Funktionen wie diese Sigmoid-Funktion, dadurch heißt das halt auch, wenn wir an der zweiten Ebene so ein bisschen rütteln, wird nicht plötzlich aus einer 0 eine 1 und das ganze System schlägt dann dramatisch um, wenn wir dann das Beispiel danach nochmal angucken in der nächsten Runde. Sondern es rüttelt sich alles so ein bisschen langsam in die richtige Richtung. Aber im Prinzip ist es schon richtig, dass wir jedes Neuron halt Liegestütze machen lassen, aber es ist dann halt mehr so, dass halt pro Runde macht halt das eine Neuron halt 0,1 Liegestütze und das andere 0,02.
Ja, ne?
Also. Und dann wird man dann sehen, wie sich es dann in der nächsten Runde geriert, wie dann dort die Anpassungen notwendig sind.
Okay.
Und natürlich hoffentlich hat man irgendwann den Punkt, wo die einfach so selten Fehler machen, dass halt dann dieses Lernen irgendwann abnimmt. Das sehen wir hier bei diesem Beispiel, diesem Playground. Im Prinzip die drei, in Anführungszeichen, einfachen Datensätze, damit haben die ja dann relativ schnell keine Probleme mehr. Und diese Änderungen werden alle dann sehr sukzessive oder das System stabilisiert sich einfach relativ schnell. Während bei der Spirale, wie gesagt, wenn man das laufen lässt, da verhält sich es auch später nochmal irgendwie, sieht man, dass es so über Grenzen kommt und irgendwie versucht irgendwie so eine bessere Struktur zu finden und es nicht so richtig hinbekommt. Wenn ich das hier laufen lasse, ich sehe halt so wirklich so, man sieht ja dann am Ende diese Klassifikation, wie so irgendwie scharfe Grenzen dann ab und zu versucht es mal zu zappeln in eine andere Richtung, versucht mal was auszuprobieren und irgendwie kommt aber nicht so richtig weiter, irgendwie besser zu werden. Sogar, also es wird hier sogar in dem Fall schlechter mal kurzzeitig.
Ja, genau. Aber wie gesagt, also so um die 500 Epochen stabilisiert sich das tatsächlich bei mir.
Ich würde sagen, da hast du Glück. Ich bin hier bei 2300 Epochen und es zappelt immer noch wild herum und sieht jetzt gerade schon wieder ganz anders aus, als was ich vorhin gesehen hatte. Also das hat wirklich massive Probleme damit. Wenn ich jetzt an der Konfiguration was ändere, wir können einfach mal 5 Layer mal gucken, ob das funktioniert.
Ja, mehr Layer.
Ich fühle mich auch sofort wieder.
Es ist einfach wichtig, dass man es komplexer macht, die Lösung.
Ich greife ja im Prinzip jetzt damit schon vor, was halt der aktuelle Trend halt ist in der. Das ist auch so ein bisschen unfair, das so zu beschreiben, aber halt, ich meine, die wesentlichen Fortschritte, die irgendwie zumindest im Marketing kommuniziert wurden bei den aktuellen Sprachmodellen, ist ja dann sowas halt wie: dieses Modell kann jetzt nicht nur 200.000 Tokens im Kontext genommen, sondern 1 Million. Oder dann als nächstes dann vielleicht 2 Millionen oder was auch immer. Also die Number-Go-Up-Tendenz ist da schon eindeutig herausgebildet und das ist halt aus genau dem Punkt, was man hier schon so ein bisschen sehen kann, wenn man mit diesem Playground so ein bisschen rumspielt, wozu ich dementsprechend auch alle Hörer ermutigen möchte. Das ist durchaus zugänglich und es ist ja auch noch so ein bisschen mehr Erklärung noch dazu da unten, die man sich dann noch angucken kann. Aber wie gesagt, es ist, glaube ich, hauptsächlich so eine Sache, die man dann auch so ein bisschen erfüllen kann, wenn man hier so mal mit den verschiedenen Schaltern rumspielt, die es hier so gibt, wie gesagt, dann Lernrate. Achso, ich habe die Lernrate einfach hochgestellt, vielleicht war es deswegen einfach nicht stabil gewesen bei mir. Wenn ich das hier nochmal mit geringerer Lernraute laufen lasse, ob es dann besser wird. Weil das könnte eventuell sein, warum es bei mir dann sich so komisch verhalten hat und rausgesprungen war aus einer eigentlich einigermaßen akzeptablen Struktur. Ich kann sehen, ja, jetzt ist es weniger hin und her springend.
Ja, genau. Also es gibt da so viele Parameter, an denen man drehen kann. Ne? Zum Beispiel auch das Ratio of Training to Test Data. Wenn man das bei der Spirale hochdreht, dann wird das tatsächlich besser, das Ergebnis. Also schneller besser, habe ich so das Gefühl.
Naja, die Sache ist halt, also was halt hier gemacht wird, die haben natürlich einen Datensatz von so Punkten, der halt vorgegeben ist. Und die teilen das aber auf in Training- und Testdaten. Natürlich, ja, Trainingdaten sind die, die für dieses Training verwendet, also für das, was wir hier als Supervised Learning bezeichnet haben, als das überwachte Lernen, wo tatsächlich die Gewichte ermittelt werden. Wenn das dann fertig ist, am Ende gibt es dann halt einen Testlauf, wo dann halt die bisher noch nicht gezeigten Daten im System präsentiert werden und das muss dann halt in der Lage sein, das richtig zu klassifizieren. Das ist dann, was man hier auch sieht, bei diesem Output oben läuft so ein Graph mit, wo er sagt Test Loss und Training Loss. Mhm. Und das ist so ein Maß dafür halt, wie gut die Sachen sind. Also idealerweise willst du halt null haben, was halt bedeutet, alles wurde richtig klassifiziert. Das ist, ich weiß nicht, ob es exakt dasselbe ist, wie einfach prozentual zu sagen, wie viele Sachen falsch klassifiziert wurden. Ich glaube, in Anbetracht dessen, dass ja nicht Nullen oder Einsen genau rauskommen, wird es dann nochmal ein bisschen subtiler sein, dass halt vielleicht, wenn er halt für etwas, was 1 sein sollte, wenn er 0,9 sagt, ist das dann sicherlich nicht ganz so schlimm für diese Loss-Funktionen, wie wenn er 0 gesagt hätte. Aber sowas in der Art wird da halt klassifiziert werden. Also ja, man kann vielleicht so ganz grob sagen, wenn ich jetzt sehe, Training Loss 0,087, heißt das halt sowas wie, es wurde 8,7% der Daten falsch eingeschätzt. Und was ich hier sehr eklatant sehen kann mit diesem Standard-Verhältnis von Training zu Testdaten 50%, sagt er mir, wie gesagt, Training Loss ist 8,7%, der Test Loss ist 26,4%. Also das System hat offenbar richtig harte Probleme mit den Daten, die es nicht beim Training gesehen hat, ordentlich umzugehen. Weil es ja in dem Fall halt mir eine ganz komische Trennlinie gelernt hat, die halt gerade diese Punkte umfasst, die halt tatsächlich in den Testdaten, in den Trainingsdaten drin sind. Mhm. Das ist dann, was klassischerweise Overfitting genannt wird. Und was ja gerne mal, wo das System halt irgendwie sehr spezifische Strukturen in den Trainingsdaten lernt, die nicht die Sache sind, die es eigentlich lernen sollte. Ich hatte dazu, als ich an der Uni maschinelles Lernen gemacht hatte, so eine Anekdote gehört vom Professor, wo sie so ein System trainieren wollten, oder ja, sie haben ein System trainiert, was Fotos gezeigt bekommt. Es wird immer gezeigt, dass, man kann sich das mal vorstellen, das wird halt in 3 Streifen horizontal und 3 Streifen vertikal geteilt, das Foto, sodass man dann 9 Teile insgesamt hat, also ein Mittelteil und 8 Segmente drumherum, ne, alle gleich groß. Dem System wird präsentiert der Mittelteil und zufällig einer von den anderen Teilen. Und das System soll entscheiden, welchen Teil hat es gezeigt bekommen. Also hat es halt die linke obere Ecke gezeigt bekommen oder die obere, das obere Stück oder das, also obere mittlere Stück oder das obere rechte Stück und so weiter und so fort. Das sollte es klassifizieren. Und das hat es auch sehr gut hinbekommen. Das hat mit den Trainingsdatensätzen, die da reingegeben wurden, also halt so ein Haufen Fotos, mit denen dann halt trainiert wurde, hat es super hinbekommen. Und dann haben sie gedacht, das ist ja interessant, und haben dann mal Testdaten reingegeben, wo auch so Diagramme und sowas drin waren, also so am Computer erstellte Bilder und sowas. Ich glaube nicht mal Diagramme, aber halt sowas wie 3D-gerenderte Szenen und sowas. Und damit ist das Ding überhaupt nicht klargekommen. Ist komplett schiefgelaufen, hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und dann waren halt große Verwunderungen darüber, was eigentlich passiert. Und dann haben sie sich halt dann diese Gewichte da mit dem Feinwerkzeug auseinandergenommen und analysiert und halt versucht rauszubekommen, was jetzt das System eigentlich gelernt hat, warum es mit so computergenerierten Bildern so Schwierigkeiten hat. Und es stellt sich heraus, es hat chromatische Aberrationen gelernt. Wenn man ein Foto macht mit einer echten Linse, dann hat man am Rand so einen leichten Bildfehler, wo ich glaube, Rotlicht ein bisschen mehr nach außen gebrochen wird und blaues Licht ein bisschen mehr nach innen.
Okay.
Also das kann ich bei meiner Brille, kann ich das beobachten. Die hat diesen Effekt halt, naja, dadurch, dass es halt eine Linse ist, hat die das halt auch so ein bisschen. Wenn ich mir auf eine Lichtquelle gucke, meinetwegen den Mond am Nachthimmel, gucke ich rauf und ich gucke geradewegs rauf, dann ist es kein Problem. Aber wenn ich so ein bisschen schief rauf gucke, so durch die Peripherie der Linse hindurch, wo die Linsengeometrie dann halt nicht so optimal ist, weil natürlich die Bauform das halt irgendwie begrenzt, wie sehr die Linse gekrümmt sein kann, dann habe ich auf der einen Seite des Mondes so einen roten Schimmer und auf der anderen Seite einen blauen Schimmer aufgrund dieser chromatischen Aberration.
Okay.
Und eben genau das ist, was dieses System da gelernt hat, weil das halt das zuverlässigste Signal war, um diese Quadranten oder nenne ich mal Oktanten, halt die Bildteile voneinander zu unterscheiden.
Ja, also es gibt ja zum Beispiel so Sachen, dass man Machine Learning Algorithmen verwendet für die Erkennung von bestimmten komplizierten Brüchen oder sowas und stellt sich halt raus, dass zum Beispiel im Testmaterial Röntgenbilder drinne waren von einer Klinik, die sich auf irgendwelche Hüft- oder Knie- oder irgendwas Brüche spezialisiert hat und die hatten irgendwie an ihrer Röntgenmaschine an einer Stelle immer einen Fleck im Bild. So 2 Pixel groß.
Ja.
Stellt sich halt raus, dass sämtliche Daten, die von diesem Institut eingegangen sind, halt immer tatsächlich auch Brüche waren. Sodass die
Weil das dann so ein Labor ist, wo irgendwie die besonders interessanten Fälle ausgewertet wurden.
Das war so eine Spezialklinik, genau. Das war so eine Spezialklinik mit den besonders interessanten
Fällen. Wo die Leute jetzt hinverlegt werden, wenn sie schon die Diagnose haben.
Richtig. Und dann hat halt der Machine Learning Algorithmus auf die 2 kaputten Pixel optimiert, ne?
Ja, solche Fälle gibt es dann zuhauf. Genau. Ich weiß ja nicht, also vielleicht sind diese Geschichten einfach mittlerweile seltener geworden, vielleicht weil die Systeme tatsächlich auch besser geworden sind oder man, das ist vielleicht den Leuten mittlerweile schon mehr bewusst oder es wird einfach nicht mehr so stark reportiert. Ich weiß ich tatsächlich nicht, weil das ist für mich vom Gefühl her eher so eine 2010er-Headline als eine 2020er. Aber wer weiß. Dafür haben wir heute halt irgendwie die klassischen Headlines, die wir so mit LLMs verbinden, wie diese Sache mit, ob man das Auto, ob man mit, zur Autowäsche mit dem Auto fahren soll oder zu Fuß gehen soll, wenn sie nur 1 Kilometer weg ist.
Ja,
das war ja jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme gerade vor ein paar Wochen so ein Meme, was durch die Headlines gegangen war.
Ja.
Aber gut. Wir sind jetzt bei 1:05 und wir sind halt durch die Notizen durch. Oh no. Ich habe ja in der Vorbereitung hatte ich so gesagt, ich hatte ja mal ganz am Anfang war das mal ein Zweiteiler gewesen. Ich habe jetzt einen Vierteiler daraus gemacht und ich konnte es nicht über mich bringen, obwohl ich eigentlich quasi für diese und jede weitere Folge so denke, das könnte man auch noch mehr Folgen aufteilen können, aber wir werden es jetzt durchziehen. Das werden jetzt halt 3 sehr lange Folgen werden. Da musst du dann hoffentlich dran denken, dass du den höheren Schnittaufwand hast, rechtzeitig, aber gut. Ich komme ja gerade aus dem Wochenende, wo ich ein Bonus-Penta-Radio geschnitten habe. Also ich bin damit auch schon wieder vertraut, zu viel Content immer ständig zu produzieren. Sei es drum. Wir machen jetzt so ein bisschen, wir gehen jetzt ein bisschen von diesen neuralen Netzwerken erstmal weg, aber wir bleiben grundsätzlich so bei diesem System, bei diesem Konzept maschinelles Lernen. Also wir haben eine Grundstruktur, die irgendwie vorgegeben ist und die dann, wo dann aber Parameter sind, irgendwelche Gewichte, die gelernt werden können, die dann von so einem Trainingsprozess automatisiert mit Leben gefüllt werden, wo aus diesem initialen Rauschen von irgendwelchen Parametern dann halt tatsächlich eine Struktur erwachsen kann durch wiederholtes Präsentieren von Trainingsdatensätzen. Und wir sind hier bei einem Thema, wo ich nicht umhin konnte, das auch mit reinzunehmen, weil ich darüber Vorlesungen gehört habe im Studium damals und auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, nämlich maschinelle Übersetzung natürlicher Sprachen. Und dies eben statistisch mit statistischen Modellen, die aber keine neuralen Netzwerke sind. Das ist halt, was heutzutage der Stand der Technik ist. Also wenn man heutzutage Google Translate oder DeepL oder sowas verwendet, dann sind das neurale Netzwerke oder um genau zu sein, sind das auch heutzutage Transformer, also die gleiche Grundstruktur, die den Sprachmodellen wie ChatGPT, Claude und Copilot und so weiter unterliegt. Tatsächlich ist auch sogar maschinelle Übersetzung der Anwendungsfall, wo diese Transformer tatsächlich entstanden sind. Darüber reden wir dann beim nächsten Mal genauer. Aber bevor das dann Stand der Technik war, so ab ich habe gesehen, 2016 war der Punkt, als Google Translate auf eben so eine neurale netzwerkbasierte Lösung umgestiegen ist. Passenderweise dasselbe Jahr, in dem meine Vorlesungsnotizen zu maschinellen Übersetzen in natürlicher Sprache datieren. Dementsprechend ist das, was ich in dieser Vorlesung gesehen habe, halt noch der alte Stand der Technik sozusagen. Wo ja es halt ein Forschungsgebiet gab. Ich will jetzt nicht sagen, dass heutzutage mit Transformern gar nicht mehr irgendwie über maschinelle Übersetzung spezifisch nachgedacht wird. Natürlich gibt es halt, wenn man sowas wie Google Translate hat, da sind dahinter auch entsprechende Informatiker und Forscher, die halt sich mit der Theorie von Modellen spezifisch für maschinelle Übersetzung befassen, aber es ist in irgendeiner Form heutzutage halt alles eine Variante von Transformern. Und das war halt damals nicht der Fall. Damals war, glaube ich, eine größere Kunstfertigkeit damit verbunden oder es hat mehr mentalen Raum in Anspruch genommen, darüber nachzudenken, wie man eigentlich ein Modell bauen kann, was man dann trainieren kann, für diese konkrete Aufgabe in Übersetzung zu machen. Das war auch in der Vorlesung, die ich da gehört hatte, durchaus eine große Variation von möglichen Strukturen, dass man dann sowas gesagt hat wie, vielleicht nehmen wir Sätze einfach wirklich als Wortfolgen oder anders alternativ, wir nehmen Sätze als so eine Baumgrammatik. Also wir stellen uns halt vor, wie die grammatischen Regeln halt diesen Satz, wie der Satz grammatikalisch aufgebaut ist und auf dieser Baumstruktur von hier ist eine Phrase, da ist ein Prädikat drin und dieses Prädikat ist ein Verb, was in folgender Zeitform steht und sowas. Und dann der linke Zweig von dem Baum ist dann meinetwegen das Subjekt und dann der rechte Zweig das Objekt. So könnte man sich ja auch einen Satz vorstellen und dann könnte man halt überlegen, ob man diese Baumstrukturen in einer Sprache mit der Baumstruktur in der anderen Sprache in Bezug setzen kann. Und dann halt, wenn man ja solche Beobachtungen anstellen könnte, wie, ja, in der Grammatik kommt da das Subjekt immer zuerst und das Prädikat dann danach und in der anderen Sprache ist es andersrum. Also müssen wir jetzt auch nur diesen einen Knoten von dem Baum halt miteinander in Bezug setzen und dementsprechend umsortieren. Das sind so Überlegungen, die da gemacht wurden, was man halt heutzutage überhaupt nicht mehr macht, weil das alles Transformer sind, die ganz anders funktionieren. Aber wie gesagt, so als vielleicht mehr historische Vignette als alles anderes, wollte ich das mal reinbringen, weil wir da noch ein paar Modelle mit erwähnen können. Und grundsätzlich eine Sache, die dann gemacht wird in diesem ganzen Bereich. Also man will am Ende ein Übersetzungsmodell natürlich haben. Man möchte irgendwie einen, sagen wir mal, wir übersetzen halt einen deutschen Satz in einen englischen Satz. Dann präsentieren wir halt dem Modell einen deutschen Satz und wollen halt wissen, was ist jetzt der, wenn man es mathematisch formalisiert, was ist der englische Satz, der die höchste Übersetzungswahrscheinlichkeit hat. Also wir wollen halt sagen, von allen möglichen englischen Sätzen, die es so gibt, bei welchem Satz ist, sagt unser Modell, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Satz dem deutschen Satz entspricht, der gegeben war, am höchsten ist. Und solche Übersetzungsmodelle gibt es, kann man machen. Es gibt aber einen interessanten Trick, wie man im Prinzip ein Übersetzungsmodell kombinieren kann mit einem anderen Modell, nämlich einem reinen Sprachmodell. Und dieses Modell nennt sich dann das Noisy Channel Modell. Das will ich jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, weil ich da nicht so viel Basis in der Informationstheorie dafür habe, aber das kommt grundsätzlich aus der Informationstheorie daraus, wie man mit einem verrauschten Signalkanal umgeht, wo man am Anfang eine 0 oder 1 reingibt und dann kommt am Ende halt irgendwie 0,9 oder was auch immer raus und dann muss man halt sich entscheiden, ob das jetzt eine 1 war oder vielleicht eine 0 war oder sowas und das kann natürlich dann noch komplizierter sein als das wiederum. Im einfachsten Fall könnte man es halt sagen, bei 0,5 schneidet man ab, aber es gibt ja eventuell interessantere Modelle, die man machen kann. So wie man, wie gesagt, wie wir gesehen haben, dass aus dem Neuron, was einfach so eine lineare Trennlinie hat, auch dann das Perzeptron werden kann, was eine interessantere Unterscheidung vornehmen kann. Und ja, jedenfalls in diesem Bereich der Informatik gibt es dieses Noisy Channel Modell, was so eine grundsätzliche Idee ist, die auf dem Satz von Bayes basiert, das Bayesche Theorem, wo es um bedingte Wahrscheinlichkeiten geht. Weil ich hatte jetzt halt gerade gesagt, wir suchen den englischen Satz, wo die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass dieser englische Satz richtige ist, gegeben, dass wir den deutschen Satz gesehen haben. Also quasi das Signal, was in den Kanal reingegeben wurde, ist der deutsche Satz, dann macht der Kanal halt was damit und dann fällt hinten ein englischer Satz raus. Und was ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt diesen englischen Satz rausbekommen, gegeben, dass wir den deutschen Satz vorne in diesen Übersetzungskanal reingegeben hatten. Und wenn man diesen Satz von Bayes anwendet für bedingte Wahrscheinlichkeiten, dann kann man das andersrum rumschreiben. Man kann sagen, die Wahrscheinlichkeit des englischen Satzes gegeben dem deutschen Satz ist die Wahrscheinlichkeit des englischen Satzes alleine mal die Wahrscheinlichkeit des deutschen Satzes gegeben dem englischen Satz, also genau andersrum, geteilt durch die Wahrscheinlichkeit des deutschen Satzes. Das ist einfach nur eine Umformung in der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das hat keine Aussage darüber, was jetzt englische und deutsche Sätze überhaupt sind. Das ist einfach nur eine Rechenregel. Mhm. Wenn man dann jetzt darauf guckt, dann stellt sich heraus, von diesen drei Teilen, die drinnen stecken, Wahrscheinlichkeit des englischen Satzes, Wahrscheinlichkeit des deutschen Gegebenen des englischen Satzes und die Wahrscheinlichkeit des deutschen Satzes, der letzte Teil ist irrelevant. Der ist immer derselbe, weil der deutsche Satz, den wissen wir ja schon, der reingegeben wurde. Diesen Faktor können wir also rausstreichen, weil am Ende geht es ja darum, was führt dazu, dass dieser ganze Produkt oder dass dieser ganze Term am größten wird. Und wenn wir einfach jedes Mal durch dieselbe Zahl teilen, ändert das nichts daran, welcher Eingabewert den größten Wert produziert. Also das können wir wirklich ignorieren. Und dann haben wir halt noch insgesamt die Wahrscheinlichkeit des englischen Satzes mal die Wahrscheinlichkeit des deutschen gegeben des englischen Satzes. Was wir jetzt also gemacht haben, ist, dass wir auf der einen Seite halt beurteilen können, wenn wir dafür einen geeigneten Mechanismus haben, wie wahrscheinlich ist dieser englische Satz überhaupt. Also wir haben einen deutschen Satz, wir generieren dazu einen englischen Satz und fragen erstmal, wie wahrscheinlich ist, dass das überhaupt ein englischer Satz ist. Und dann könnte man halt sagen, irgendwie, wenn man ein entsprechendes Modell davor hat, eben dann ein Sprachmodell, könnte man halt vielleicht zum Beispiel sehen, irgendwie, wenn der deutsche Satz vielleicht ich bin groß ist, und dann ist der englische Satz, den wir uns vielleicht davor ausdenken, ist irgendwie I am red. Das ist zwar nicht die richtige Übersetzung, aber zumindest ist das ein kohärenter englischer Satz. Ne, der erfüllt die grammatischen Regeln. Wenn hingegen der Satz wäre I read am, das ist halt einfach falsch. Das ist nicht die richtige Grammatik und dann müsste halt dieses Sprachmodell halt beurteilen, dass die Wahrscheinlichkeit für diesen Satz gering ist. Das hat alleine erstmal nichts mit der Übersetzung zu tun. Das ist aber eine Sache, eine Komponente, die wir in diese Berechnung reingeben können, die wir separat betrachten können. Und dann das andere ist die Wahrscheinlichkeit des deutschen Satzes gegeben des englischen. Das heißt, hier können wir unser Übersetzungsmodell verwenden, aber einfach andersrum. Wir sagen also, wir haben uns jetzt diesen englischen Satz ausgedacht und wir haben vielleicht in diesem Sprachmodell jetzt auch festgestellt, dass der irgendwie plausibel ist. Und was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir den übersetzen würden, die ursprüngliche Eingabe rauskommt? Das ist jetzt erstmal so ein bisschen ein Taschenspielertrick, weil erstmal klingt es danach, dass wir jetzt mehr Arbeit haben. Wir hatten halt vorher halt den, wollten wir das Übersetzungsmodell fragen, zu diesem deutschen Satz, wie wahrscheinlich ist dieser englische Satz? Stattdessen fragen wir jetzt ein Sprachmodell, wie wahrscheinlich ist dieser englische Satz? Und dann das Übersetzungsmodell andersrum, wie wahrscheinlich ist, dass der in den deutschen Satz übersetzt werden kann? Das sieht erstmal nach mehr Arbeit aus. Der Punkt ist aber, dass ein Sprachmodell zu trainieren deutlich einfacher ist, weil man deutlich mehr Daten dafür haben kann. Man kannst du einfach irgendein Buch nehmen und hast sofort tausende, zehntausende Beispielsätze, die du für dein Sprachmodell trainieren kannst. Hingegen hochqualitative Übersetzungen zu finden, an denen du trainieren kannst, ist ungleich komplizierter. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Professor damals erzählt hatte, ein klassischer Datensatz, auf dem man solche Übersetzungsmodelle trainiert, sind Reden aus dem Europaparlament, weil die halt aufgrund der Arbeitsweise des Europaparlaments in zig Sprachen übersetzt werden müssen und dann halt auch frei veröffentlicht werden. Das heißt, da hat man halt einen riesigen Korpus an hochqualitativen Übersetzungen.
Ja, oder internationale
oder also Gesetzestexte oder sowas. Ne?
Ja.
Internationale Verträge, sowas, genau. Ne? Ich meine natürlich, internationale Verträge wiederum sind auch in dem Sinne begrenzt, dass das halt eine sehr spezifische Sprache ist. Also da wirst du halt schwerlich Alltagssprache mit übersetzen können.
Ja, das stimmt.
Wenn du darauf trainierst. Aber zumindest hast du halt mal einen Korpus, mit dem du arbeiten kannst.
Ja.
Aber das ist halt irgendwie nicht zu vergleichen mit der schieren Menge an Texten, die du einfach so in Englisch findest oder einfach so in Deutsch oder selbst in Rumänisch oder was auch immer, findest du sicherlich sehr viel mehr Texte, die einfach rumänisch sind, als hochqualitative Übersetzungen von Rumänisch nach Englisch oder was auch immer. Und indem man jetzt also diesen Taschenspielertrick macht, halt zusätzlich noch dieses Sprachmodell mit reinzurühren, kann man dadurch die Qualität des gesamten Übersetzungsmodells am Ende deutlich verbessern. Und deswegen ist in dieser Disziplin maschinelle Übersetzung natürlicher Sprache nicht nur die Frage nach Übersetzungsmodellen interessant, sondern auch nach reinen Sprachmodellen. Und eventuell ja sogar noch, ich will nicht sagen sogar noch entscheidender, aber es ist dann durchaus passiert in der Entwicklung, die das dann Ganze dann genommen hat, dass man mitunter Übersetzungsmodelle, die so bestimmte Probleme hatten, dann mit Sprachmodellen kombiniert hat, die exakt diese Probleme ausgleichen können. Damit dann natürlich das ganze System dann möglichst weniger Schwächen hat.
Ja.
So als Beispiel eines Sprachmodells, was vielleicht auch so ein bisschen schon vorgreift auf, was dann am Ende Transformer sind, aber mehr so als historisches Echo als eine tatsächliche Abstammungslinie, habe ich hier die Markov-Kette mitgebracht. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich dazu noch sagen muss, weil ich glaube eigentlich, dass Markov-Ketten mittlerweile relativ gut bekannt sind. Trotzdem können wir es ja mal einführen. Eine Markov-Kette ja, war so vielleicht auch sogar die erste historische Idee, wie man überhaupt so ein Sprachmodell machen könnte, indem wir uns vorstellen, wir fangen einen Satz an, wir haben am Anfang vielleicht irgendwie, vielleicht haben wir schon ein Wort oder sowas oder vielleicht gar nichts und sagen dann, ja gut, was könnten jetzt, wenn wir jetzt irgendwie einen Satz machen wollten, was wäre denn jetzt so das erste Wort, mit dem man einen Satz anfängt? Und dann könnte man vielleicht irgendwie auf die Idee kommen, dass halt sowas wie ich oder der oder das eine höhere Wahrscheinlichkeit hat als, keine Ahnung, Pfeilchen. Weil man kann einen Satz auch mit Pfeilchen anfangen, aber es ist wahrscheinlicher, dass man mit der anfängt. Das hat natürlich einmal damit zu tun, halt wie Wortverteilung halt sowieso sind, dass sowieso das Wort eher häufiger ist als Pfeilchen. Man kann sich ja auch zum Beispiel vorstellen, oder zum Beispiel das Wort ist, auch das könnte ein gültiger Anfang sein, wenn man eine Frage stellt.
Genau, ist eine Frage oder auch ein Verb, wenn man ein Imperativ benutzt oder sowas in der Art. Also es kann ja alles Mögliche sein.
Mir fällt es gerade echt schwer, mir ein Wort vorzustellen, was einfach komplett ungültig ist am Anfang eines Satzes. Das spricht schon wieder für die Vielfalt von Sprache. Aber trotzdem kann man sich ja vorstellen. Naja, man kann halt wieder Grammatik umdrehen und sagen,
dann gegangen. Dann kann man Grammatik umdrehen, nicht. Aber dann bist du schon schnell im Bereich der Prosa.
Also ja, auf jeden Fall hat gegangen eine geringere Wahrscheinlichkeit als, ich meine, das halt vielleicht mit der oder das oder ich ist halt ein bisschen unfair, ne? Aber es hat auf jeden Fall objektiv eine ziemlich geringe Wahrscheinlichkeit, am Anfang eines Satzes aufzutreten.
Mhm.
Und das können wir halt dann feststellen. Wir können also dementsprechend sagen, ja, wenn wir jetzt halt auf diese Art und Weise wir uns einen Satz bauen wollen, dann würfeln wir jetzt halt dementsprechend diese Wahrscheinlichkeitsverteilung und kommen dann halt auf sowas wie, vielleicht kommt dann das Wort auch raus. Das ist ja etwas, womit man anfangen kann. Dann kann man als nächstes dann fragen, na gut, wenn wir jetzt also schon auch da stehen haben, was machen wir denn dann als nächstes? Und dann machen wir im Prinzip halt eine Kette von Autocomplete. Also ja, was halt so ein normales Autocomplete-System halt darstellt hier, wenn man auf dem Telefon so am Tippen ist, und dann einfach die Wortvorschläge nimmt, die einem angezeigt werden. Da stehen dann halt immer die drei wahrscheinlichsten Wörter. Ich meine, ich kann das ja hier mal einfach probieren und mal gucken, ob das irgendetwas Tiefes über mich aussagt, was hier an Vorschlägen kommt. Wenn ich hier, erstmal muss ich die deutsche Tastatur einstellen, habe ich hier als Möglichkeiten ich, hallo und ja. Aber ich habe das Gefühl, dass ich das nicht mehr so gut kann. ein kohärenter Satz, wie man festgestellt hat. Ich habe einfach immer das wahrscheinlichste Wort genommen. Mhm. Und es kommt ein einigermaßen plausibler Satz raus. Ich muss dazu sagen, dass das erste Das in diesem Satz ist falsch. Da hat er das mit einem S genommen, aber sei es drum. Also ich weiß nicht, aber also wenn er irgendwo Falschgeschreibungen von das gelernt hat, dann sicherlich nicht von mir, aber das ist eine andere Sache. Und das ist so grundsätzlich, was eine Markov-Kette ist. Und zwar spezifisch geht es bei der Markov-Kette darum, wir geben dem gesamten vorigen Text, was ist das nächstwahrscheinliche Wort, das ist dann ein deutlich schwierigeres Problem und letztendlich dieses Problem, was Transformer lösen, sondern wir fragen einfach nur, um da die Berechnung einfach zu halten, wir gucken so und so viele Wörter zurück und fragen uns dann, was ist dann basierend darauf das nächstbeste Wort. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, im einfachsten Fall ist es ein Bigramm-Modell, dass wir einfach nur fragen, was ist das Wort davor und was ist das Wort, was jetzt als nächstes kommt. Dementsprechend, also wir gucken Text immer in Einheiten von zwei Wörtern an und verwenden dann halt das eine Wort auf der linken Seite dieses Paares, um das Wort auf der rechten Seite vorherzusagen. Man könnte dann das halt weiterführen und dann Trigramme machen, also dass man drei Wörter jeweils anguckt und damit halt anhand von den zwei Wörtern, die schon dastehen, das dritte Wort vorhersagt. Und der Punkt, dass man das halt so macht, ist natürlich, dass es dann damit sehr einfach ist, diese Wahrscheinlichkeit zu lernen. Man geht halt einfach den Text in diesen Einheiten durch, also halt in, wenn man Bigramm-Modell trainiert, halt in jeweils Paaren von Wörtern, also immer das erste und zweite Wort, dann das zweite und dritte Wort, das dritte und vierte Wort. Und man zählt die halt einfach alle durch. Und wenn man dann halt ein Wort wählen möchte an der nächsten Stelle oder wenn man alternativ gegeben einem Satz fragen möchte, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Satz so zustande gekommen ist, dann kann man sich halt fragen, ich hatte ja hier als Beispiel geschrieben, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit von dem Satz, ich bin groß, besteht dann halt in einem Bigramm-Modell einfach darin zu fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf den Satzanfang das Wort ich folgt, auf das Wort ich das Wort bin folgt, auf das Wort bin das Wort groß folgt und auf das Wort groß dann das Satzende folgt. Also was hier in der Formel mit Epsilon geschrieben ist, was einfach so ein Platzhalter-Symbol ist für Satzanfang oder Satzende.
Ja.
Das ist, was dieses Bigramm-Modell macht. Wenn man das dann halt natürlich mit Trigramm macht, wäre das dann halt dementsprechend, dass man fragt, die Wahrscheinlichkeit von Epsilon, Epsilon, ich, die Wahrscheinlichkeit von Epsilon, ich bin, die Wahrscheinlichkeit von Epsilon, von ich bin groß, die Wahrscheinlichkeit von bin groß, Epsilon. Und das alles zusammen multipliziert. Und eben diese Wahrscheinlichkeiten kennen wir ja, weil wir uns halt den gesamten Trainingsdatensatz einmal angesehen haben und wir müssen sogar nur einmal durchgehen, weil das ist halt wirklich einfach nur Aufzählen von Wahrscheinlichkeiten, wie oft wir sowas gesehen haben. Und es stellt sich halt heraus, wie ich jetzt in diesem Beispiel hier demonstriert habe, ich weiß jetzt nicht, ob dieses Autocomplete auf meinem Telefon tatsächlich ein Bigramm- oder Trigramm-Modell ist oder was auch immer, ne? Aber das kann man vielleicht auch, wenn man Programmieren einigermaßen bewandert ist, kann man das einfach mal so als Fingerübung machen. Man nimmt sich halt mal irgendeinen Text, meinetwegen die Bibel oder sowas, und trainiert dann halt so ein Trigramm-Modell darauf und lässt es einfach mal losgenerieren. Und es stellt sich halt heraus, dass das Ding dann relativ, ja, es kann relativ gut den Klang reproduzieren von einem Basistext, auf dem es trainiert ist. Es hat dann halt Probleme mit Kohärenz. Also wenn es halt mir einen längeren Satz generiert, wie ich hatte jetzt dieses, ich habe das Gefühl, dass, wenn jetzt das nächste generiert wird, dann guckt er halt dann, wenn es meinetwegen ein Trigramm-Modell ist, nur Gefühl das an und macht dann halt, was dann darauf als nächstes passt. Was dann halt passiert ist, wenn man mal irgendwann so zum Beispiel drei Füllwörter hat und außerdem hatte, zum Beispiel könnte ja generiert werden, und dann hat es einfach keinen Kontext mehr, was davor stand. Also wenn man jetzt in diesem Kontext-Window spreche, ist, in dem eben LLMs so eingeschätzt werden, ich hatte vorhin halt erwähnt, die haben sowas heutzutage wie 200.000 Tokens oder 1 Million Tokens, so ein Trigramm-Modell halt drei Wörter als Kontext-Window. Nicht sehr beeindruckend, also ja, das Ding vergisst dann halt in der Mitte vom Satz, worüber es am Anfang gesprochen hat. Und damit kann es halt so einen Klang von Sprache reproduzieren, aber halt nicht so richtig den Inhalt. Ich glaube, wenn ich hier, nee, leider nicht. Ich hatte so ein Beispiel gesehen von so diesen allerersten Textgeneratoren, die damit gebaut wurden aus den 50er Jahren, wo sie halt dann auch schon beeindruckt waren davon, halt eben genau von dieser Eigenschaft, dass halt das Klang gut reproduzieren kann von so Texten, aber halt die inhaltliche Kohärenz halt dann sehr schnell irgendwie gegen die Wand fährt und die Sätze dann halt am Ende Nonsens sind. Was vielleicht das insbesondere dann interessant macht, das auf so religiösen Texten oder so laufen zu lassen, weil das da, weil natürlich, wenn man religionskritisch rangeht, man sowieso mehr das Gefühl hat, dass das alles nur auf Vibe basiert und auf Stimmung mehr als auf tatsächlichen Inhalt. Aber das ist dann eine andere Sache, für die wir auch wütende Kommentare kriegen werden.
Ja.
Das ist also ein Sprachmodell. Und die Beispiele des Übersetzungsmodells habe ich hier auch. Wir hatten in dieser Vorlesung, die ich da besucht hatte, das IBM Model 1 besprochen, was das allererste aus der Reihe der IBM Alignment Models ist. Sprachübersetzungsmodelle, die halt damals bei der Firma IBM entwickelt wurden. Ich weiß nicht, ob das nur reine Forschung war oder ob auch da tatsächlich Produkte draus geworden sind. Und ja, der Einfachheit halber machen wir dieses Model 1. Und wie dieser Name Alignment Model schon sagt, Alignment heißt halt ja quasi Zuordnung. Also wir haben halt diese Vorstellung, dass wenn ich ein deutschen Satz in einen englischen Satz übersetzt, also zum Beispiel halt hier in meinem Beispiel, ich bin groß und I am big wäre dann halt Übersetzung dafür, dann haben natürlich diese Wörter Bezug zueinander, also das I bezieht sich halt auf das Wort ich und das am bezieht sich auf bin und das big auf groß. Und dementsprechend würde ich jetzt halt so erwarten, wenn ich mein Übersetzungsmodell frage, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich bin groß übersetzt wird in I am big, dann sollten am Ende die wesentliche Wahrscheinlichkeit, die beurteilt wird, halt sein, passt das ich zu I und passt das bin zu am und passt das groß zu big und alle anderen Beiträge sollten halt irrelevant sein. Also rein formal natürlich würde man irgendwie, könnte man jetzt mathematisch halt die Formel aufmachen, so wie halt wir unsere Neuronen da gesehen hatten, die grundsätzlich mit allen Sachen verschaltet sind, aber am Ende trainiert sich das dann halt so raus, dass nur bestimmte Gewichte wirklich relevant sind. So ist, würde halt auch dieses IBM Model 1 auf die Idee kommen, dass halt die Wahrscheinlichkeit von ich zu big halt nicht wirklich relevant ist und dementsprechend das dann halt unterdrückt wird bei der Wahrscheinlichkeitsbeurteilung. Das ist, was grundsätzlich dieses Alignment bedeutet. Und ja, ich werde jetzt auch in Anbetracht dessen, dass wir schon bei 1,5 Stunden sind, werde ich jetzt auch nicht weiter großartig auf die Mathematik dahinter eingehen. Das ist halt grundsätzlich so die Idee davon. Die Wahrscheinlichkeit, ob ein Satz in der Ausgangssprache zu dem Satz in der Ergebnissprache passt, basiert halt darauf, ob es irgendwie zu jedem Wort irgendwie so ein passendes Alignment gibt. Das hat durchaus Probleme. Zum Beispiel dadurch, dass es halt wirklich nur keine Aussage macht, wie eigentlich die grammatikalisch korrekte Wortreihenfolge ist. Also halt, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich bin groß durch I am big übersetzt wird, ist dann erstmal genauso groß, wie dass ich bin groß durch I big am übersetzt wird. Was natürlich grammatikalisch Käse ist. Und das ist genau der Punkt, den ich ja gerade gesagt hatte, warum es sich lohnt, das mit einem Sprachmodell zu kombinieren. Dass eben das Sprachmodell eventuell dann in der Lage ist, solche Probleme auszugleichen. Weil die Markov-Kette würde vielleicht darauf kommen, dass Big M eine ungewöhnliche Kombination ist und das dementsprechend dann halt mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit versehen, sodass dieses Ergebnis unterdrückt wird. Das andere Problem wäre, wenn man Hilfswörter hat in der einen Sprache, die es in der anderen Sprache einfach nicht gibt. Also wenn halt die Grammatik irgendwelche bestimmte Hilfswörter oder Partikel erfordert in der einen Sprache und in der anderen Sprache sieht es halt anders aus. Das mag vielleicht in Deutsch zu Englisch nicht so ein Problem sein, aber vielleicht für sowas wie Deutsch zu Japanisch könnte das schwierig werden. Oder eventuell, wenn man es damit zu tun hat, dass grammatikalische Konstruktionen in der anderen Sprache anders funktionieren. Also zum Beispiel im Deutschen hat man sowas wie Deklination, dass man halt nicht nur Haus hat, sondern des Hauses oder dem Haus oder in das Haus. Oder, na gut, in das Haus ist jetzt auch nur mit, hat auch noch eine Präposition dran. Hingegen im Japanischen gibt es halt Deklinationen nicht. Da ist Haus immer ihr, egal in welchem Fall das in dem Sinne ist. Sondern man macht halt ein Hilfswort quasi hinten dran, um den Fall anzuzeigen. Aber das Wort selber bleibt dasselbe. Und dementsprechend hätte dieses Übersetzungsmodell dann halt Schwierigkeiten halt zu verstehen, ob es jetzt halt, welchen Fall es jetzt halt nehmen müsste oder alignen müsste.
Ja.
Von daher, man sieht natürlich, das ist eines der ersten Übersetzungsmodelle, was überhaupt irgendwie sich ausgedacht wurde. Dementsprechend natürlich ist das noch nicht sehr ausgereift. Aber zum Zwecke der Zugänglichkeit habe ich es jetzt trotzdem mit reingenommen und nicht die komplizierteren Modelle, die ich schon so ein bisschen angemerkt hatte, was ich da in der Vorlesung auch gesehen hatte. Ja, später, IBM hatte da noch Modell 2 bis 6 entwickelt. Ich glaube, 6 ist sogar gar nicht mal so alt. Also relativ dazu, dass dieses Model 1, glaube ich, ja gut, nee, 1988 steht hier, als wo das erste Paper zu der Sache rauskam. The IBM Alignment Models were published in parts, also teilweise veröffentlicht 1988, 1990, dann die komplette Serie 1993. Und es geht dann, wie gesagt, hier bis, na gut, der Artikel hier bei der englischen Wikipedia geht bis Model 5 hoch. Ich glaube, es gibt dann noch ein Model 6 in Papers, was es eventuell hier nicht in diesen Artikel reingeschafft hat. Das ist so der letzte Schlenker, den ich hier machen wollte, was so statistische Modelle angeht. Ich wollte noch eine ganz andere Sache erwähnen. So ein bisschen vielleicht zurückkommt auf unsere Einteilung, die wir in 89 vorgestellt hatten. Wir hatten ja gesagt, es gibt so zwei grundsätzliche Strömungen in der KI-Forschung. Die konnektionistische KI, also ja, so statistische Systeme, die auf diese Art und Weise gelernt werden, wie wir das jetzt beschrieben hatten mit den Neuronen und den Perzeptronen. Also, dass man so kleine Komponenten halt miteinander vernetzt und die tauschen dann so Signale miteinander aus und dadurch bilden sich dann während des Lernens entsprechende Strukturen raus. Oder diese Strukturen sind eventuell auch schon in irgendeiner Form vorgegeben durch das Design des Systems, wie wir das bei dem maschinellen Lernen gesehen hatten, bei dem maschinellen Übersetzen gesehen hatten. Und hingegen der andere Ansatz ist ja symbolische KI gewesen, also dass man irgendwie dem System formale Regeln gibt und so ein formales Logiksystem, anhand dessen es irgendwie aus bereits bekanntem Wissen irgendwie neue Einsichten ableiten kann. Und das ist so ein Ansatz, der zuletzt eigentlich wirklich in den 80er Jahren prominent war. Der hatte halt jetzt durch eine ja wirkliche Phase der, ja, so ein bisschen Obskurität durchgegangen. Das ist ja, was Gary Marcus da auch in dem Blogartikel, den wir besprochen haben, beim letzten Mal argumentiert hat, dass dieses Feld halt viel zu sehr vernachlässigt wurde und dass die KI-Forschung da jetzt halt eventuell den Preis dafür zahlen wird, dafür, dass sie sich halt in die Sackgasse manövriert haben, die als die ja LLMs sieht, also Transformer-Modelle. Das letzte Mal, dass symbolische KI mehr oder minder einen Hype-Zyklus hatte, war in den 80er Jahren mit dem sogenannten Expertensystem, was im Prinzip halt auch einfach die Vorstellung hat, war, was ich jetzt quasi schon so beschrieben habe. Man hat halt so ein System, in das programmiert man halt mal alles Wissen von einer bestimmten Domäne rein und dann kann das System dann auf der Basis von Informationen, die präsentiert werden, Entscheidungen treffen. Und das sollte halt in irgendeiner Form regelbasiert ablaufen durch irgendwie, ja, symbolische Ausdrucken von Informationen. Also, dass man dem System halt irgendwie sagt, wenn irgendwie diese Bedingung gegeben ist und diese andere, dann hat das wahrscheinlich diese Bedeutung oder sowas. Oder wenn man diese Sache tut, dann resultiert diese Konsequenz und so weiter. Und wenn es dann genug von diesen Regeln kennt, dann kann es dann halt Ableitungen treffen. Ist dann in diverse Probleme reingelaufen. Aber ich wollte es trotzdem mal erwähnt haben als historische Vignette und um einen kurzen Bogenschlag zu machen zu Prolog. Ich hatte übrigens noch rauszitiert, wie in Wikipedia ein Expertensystem definiert ist. Was so ein bisschen vage ist tatsächlich, wenn ich das dann auch so mehr angucke hier. Ein Programm, das Menschen bei der Lösung komplexer Probleme wie ein Experte unterstützen kann, indem es Handlungsempfehlungen aus einer Wissensbasis ableitet. Oder kürzer zusammengefasst, eine logische Entscheidungsmaschine.
Okay. Und das ein bisschen schwer greifbar gerade. Okay.
Ja, ne, das ist halt so ein bisschen auf dieser Ebene von a thing that does things.
Ja, genau.
Oder beziehungsweise, wenn ich das halt so sehe, wiederum ist das, glaube ich, eine Art und Weise, wo Leute zustimmen und zu sagen, das ist halt, was ChatGPT ist. Ne? Ein Programm, was Menschen bei der Lösung komplexer Probleme wie ein Experte unterstützen kann, indem es Handlungsempfehlungen aus einer Wissensbasis ableitet. Ich glaube, das ist, wie viele Menschen mit ChatGPT und Konsorten umgehen. Egal, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Vielleicht auch, weil die einfach keinen Zugriff auf andere Experten haben.
Ja, denkbar. Okay.
Als ein konkretes Beispiel, wie so ein Expertensystem sich vorgestellt wurde oder wie man sowas umsetzen könnte, habe ich jetzt hier gerade schon erwähnt, die Programmiersprache Prolog. Auch so eine Sache, mit der ich schon seit längerer Zeit verbunden bin, weil ich das mal im Informatikunterricht tatsächlich hatte. In der 11. Klasse oder so hatten wir ein Semester lang Prolog gemacht. Prolog ist ein logisches Programmiersystem, so in Abgrenzung von anderen Programmierparadigmen, die weiter verbreitet sind, wie imperative oder funktionale Programmierung, ist das logische Programmierung. Ein Prolog-Programm besteht halt aus Aussagen im weitesten Sinne. Also wenn man hier in den Prolog-Artikel reingeht, der hier verlinkt ist, und dann hier runtergeht unter der ersten Überschrift hier Grundprinzip, sieht man hier so ein Beispielprogramm oder zu einem Prolog-Text mit Fakten, wird hier einfach so beschrieben. Und hier zum Beispiel sieht man irgendwie in dieser entsprechenden Syntax der Sprache ausgedrückt, Adam ist ein Mann, Tobias ist ein Mann, Frank ist ein Mann, Eva ist eine Frau, Daniela ist eine Frau, Ulrike ist eine Frau. Dann weiter, Adam ist der Vater von Tobias, Tobias ist der Vater von Frank, Tobias ist der Vater von Ulrike und immer so weiter und so fort. Also es werden einfach Fakten vorgegeben, Aussagen, sodass man dann, wenn diese Daten dann eingelesen wurden, dann kann man hier sehen, in diesem ersten Beispiel wird, dann kann das System abgefragt werden. Man kann also fragen, ist Tobias ein Mann? Dann kommt raus ja. Und dann kann man fragen, ist Heinrich ein Mann? Dann kommt nein raus, weil das System keine Informationen über Heinrich hatte. Das war halt nicht in den Daten drin.
Ja.
Weiß er nicht. Ne? Also in dem Sinne ungewöhnlich progressiv, aber das ist jetzt nicht der... Es geht jetzt hier nicht um Gender-Identität oder sowas, das geht einfach nur darum, dass es nicht in den Daten drin ist. Wer weiß. Man kann auch eine Abfrage stellen, sowas wie, gib mir mal alle Personen, die Frauen sind. Also hier Frau von Groß X einfach, ne, und dann einfach so eine Variable eingeführt und dann sagt das System halt, ja, also das weiß ich, das ist der Fall für Eva, Daniela und Ulrike. Von diesen Symbolen, muss man ja sagen, das ist ja nicht mal wie Personen, das ist ja wirklich einfach nur so Symbole, also Variablennamen quasi. Von diesen Symbolen wissen wir, dass dieses Attribut ist eine Frau zutrifft. Und das ist natürlich jetzt erstmal irgendwie, das ist jetzt im Prinzip einfach nur so eine Textsuche, die man bis jetzt irgendwie macht. Also man fragt einfach so, ja, hier ist irgendwie so eine große Datei, wo irgendwie für ein paar Personen drin steht, das ist eine Frau, liste mir die mal auf. Das ist ja noch nicht sehr interessant. Aber dann als nächstes sieht man dann hier, wenn man den Beispielen weiterfolgt, dass dann zum Beispiel die Regel Großvater definiert wird. Also es wird jetzt halt hier in der Syntax der Sprache aufgeschrieben, X ist der Großvater von Y, wenn es ein Z gibt, sodass X der Vater von Z und Z der Vater von Y ist.
Mhm.
Und dann kann man halt dementsprechend fragen, hier ist Adam der Großvater von Ulrike? Ja, stellt sich halt heraus, weil man kann in den Datensatz reingucken, Adam ist der Vater von Tobias und Tobias ist der Vater von Ulrike. Das kommt hin.
Gut,
also es gibt ein entsprechendes Z.
Das müsste ja nicht zwangsläufig eine Vaterbedingung sein, da kann ja auch eine Mutterbedingung dazwischen hängen. Das würde man als Oder
genau,
ausdrücken,
ist,
oder?
Na, das ist ja dann hier auch weiter in diesem Beispiel, dass dann als zweites noch eingeführt wird, X ist ein Großvater von Y, wenn es ein Z gibt, sodass X der Vater von Z ist und Z die Mutter von Y.
Okay, ja. In Ordnung.
Man könnte jetzt Man könnte jetzt natürlich auch einfach die Codierung so ändern, dass man halt sagt, anstatt Vater und Mutter codiert man Elternteil. Und wenn man dann halt nach Vater oder Mutter konkret fragen will, muss man dann halt noch prüfen, dass das entsprechende Geschlecht halt stimmt.
Ja, oder machst halt Vater oder Mutter in der einen Bedingung.
Naja, ne? Genau. Irgendwie sowas.
Mhm, ja.
Ja, man könnte erst eine Regel einführen, Elternteil von X und Y, also X ist Elternteil von Y, wenn X ein Vater von Y ist oder X eine Mutter von Y ist. Sowas könnte man hinschreiben, ja.
Ja, genau.
Und dann, ja, genau, so kann man dann halt auch die Frage stellen, halt, wer ist der Großvater von Frank hier als letztes Beispiel? Irgendwie X ist der Großvater von Frank und dann kommt halt raus, X ist Adam. Also sofern es halt eine entsprechende Aussage dazu gibt, wiederum kann halt rauskommen, ja, wissen wir nicht. Das geben die Daten nicht her, diese Aussage zu treffen. Was halt in dem Sinne so ein bisschen interessant ist, weil das unterscheidet sich von anderen Programmierparadigmen dadurch, dass man eigentlich nur diese Regeln aufschreibt und dem System überlässt, wie es diese Ableitungen trifft. Also wie es halt, wenn man jetzt fragt, welcher X erfüllt, dass X der Großvater von Frank ist, dann muss sich das System halt in irgendeiner Form ausdenken, wie es diese ganzen Regeln durchgeht, um dann am Ende die richtige Ableitung zu machen oder nicht. Das ist, was dieses logische Programmieren eigentlich ganz interessant macht und insbesondere halt, dass man darin bestimmte Sachen sehr elegant ausdrücken kann. Ich erinnere mich spezifisch, als ich Informatik studiert hatte, an unserer Uni gab es ein entsprechendes System, wie hieß das? Ich glaube, J-Exam hieß das. Also Exam wie Prüfung und halt J, weil das Wesentliche in Java geschrieben war. Das war das System, wo man sich halt für Prüfungen anmelden konnte. Und in diesem J-Exam war halt drinne die ganze Prüfungsordnung abgebildet. Also halt sowas wie, wenn man die Vorlesung Informationstheorie belegen möchte, muss man vorher in der Vorlesung Mathematik 2 die Klausur bestanden haben oder so etwas. Was halt alles in der Prüfungsordnung halt in Prosa geschrieben ist. Und diese ganzen Regeln muss dieses System halt verstehen, damit es halt die richtigen Klausuren dann halt zum Anmelden präsentieren kann, wenn man sich da als Student anmeldet. Und wie das gemacht wurde, war tatsächlich, dass dieses ganze Zeug in Prolog ausgedrückt wurde und dann innerhalb dieses Java-Programms halt ein anderes Programm aufgerufen wurde, was dann diesen Prolog-Teil ausgewertet hat. Weil das wohl die einzige Art und Weise war, wie sie diesen ganzen Kram irgendwie sinnfällig aufschreiben konnten, weil sie sich dann auf diese Ausführungslogik von dem Prolog-System verlassen konnten, um diese ganzen Beziehungen zwischen den ganzen verschiedenen Aspekten herzustellen. Diese Prüfungsordnung war offenbar, ja, hinreichend algorithmisch komplex über die Jahre geworden.
Ja, okay, krass.
Also zum Beispiel auch eine andere Sache, die wir damit auf Arbeit machen, ist so Policy-Entscheidungen treffen, dass wir Konfigurationsobjekte in unser Kubernetes-System eingeben. Über Kubernetes hatten wir im Pentaradio drüber gesprochen, nachdem wir Virtualisierung in Folge 23 besprochen hatten. Und hatten da Containerlösungen und so erwähnt. Und wir hatten dann im Pentaradio in der Folge dann Kubernetes besprochen, was so eine Container-Ausführungsplattform ist, wo man Konfigurationen auch so als so Objekte reinladen kann von bestimmten Typen. Also halt, wo man dann sowas beschreibt, wie ich brauche irgendwie 3 Instanzen von einem Container, wo mein Webserver drin läuft oder sowas. Und dann kann man dann, wenn man das dann halt macht, da kann man alle möglichen Parameter setzen. Das hat irgendwie, wie das halt so ein modernes Computersystem hat, irgendwie tausende mögliche Parameter, von denen manche halt sicherheitsrelevant sind. Und deswegen haben wir so ein Policy-System, wo man sowas ausdrücken kann, wie nur bestimmte Container haben die Möglichkeit, zum Beispiel auf bestimmte geschützte Bereiche auf der Festplatte zuzugreifen und so ein Kram. Und dieses System wird auch nicht mit Prolog selber, aber mit einem Upcurling, mit einer Datalog-artigen Sprache namens Rego konfiguriert, die dann auch so geschrieben ist. Also halt, dass man dann auch sowas fragen kann, wie, ja, gibt es in diesem Container irgendwo einen entsprechenden Config-Eintrag, der diese Sache sagt, wo man halt auch nicht von Hand irgendwie durch die ganze Struktur durchhühnern muss, man einfach so sagen kann, gibt es ein X, so das gilt oder so etwas. Und dann denkt sich das die Ausführungslogik von dieser Sprache selber aus, wie das halt abzuleiten ist.
Mhm.
Also ja, Prolog kann ich wiederum, ich glaube, ich habe das schon mal irgendwann bei funktionaler Programmierung schon mal gesagt, aber Prolog kann ich empfehlen, so als Bewusstseinserweiterung für Leute, die sich für Programmieren interessieren, die vielleicht schon mit imperativen oder vielleicht auch funktionalen Sprachen vertraut sind. Wenn man mal was anderes ausprobieren will, kann man sich mal mit so einem Prolog-System auseinandersetzen. Und da gibt es sicherlich auch, wenn man im Internet guckt, so Kurse dafür, wo man das ein bisschen probieren kann. Ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, wenn ich Kollegen an diese Policy-Sprache ransetze, das erste Mal, das erfordert so ein bisschen Einarbeitung, bis man dann versteht, bis es so Klick macht, wie man in dieser Sprache sinnfällig Dinge formuliert, dass man halt nicht versucht, irgendwie da mit Gewalt die normale Routine, die man so hat, in anderen Programmiersprachen abzubilden.
Mhm.
Wie gesagt, was ich jetzt hier in dieser Folge alles gesagt habe, war nicht unbedingt alles vor der Jahrtausendwende, auch wenn der Titel der Folge jetzt so bleiben wird. Aber das waren jetzt einige Grundlagen. Wir haben jetzt mit dem Neuron und dem Perzeptron haben wir insbesondere dieses wichtige Prinzip von Backpropagation eingefügt. Also, dass wir ein komplexes System von Neuronen trainieren können mit diesem Supervised Learning. Aber allerdings unter der Maßgabe, die Verbindungen müssen alle in eine Richtung sein. Die können nur von vorne nach hinten laufen. Das wird dann beim nächsten Mal mit Transformern halt oder beziehungsweise mit rekurrenten neuralen Netzwerken ein großes Problem sein. Aufgrund dessen, wie diese Kettenregel funktioniert, wäre das halt schwierig, wenn es Verbindungen von hinten wieder zurück nach vorne gibt. Das ist so eine Sache, die man mitnehmen kann. Zu dieser maschinellen Übersetzung natürlicher Sprache kann man im Prinzip mitnehmen, dass diese Kunstfertigkeit, sich Modelle auszudenken, die so bestimmte Datenstrukturen greifen sollen, so ein bisschen auf dem Rückzug ist, habe ich den Eindruck. Das war halt eine, wie gesagt, ich fand das an dieser Vorlesung damals persönlich sehr interessant, so verschiedene Modelle halt zu sehen, wo so versucht wird, die Struktur von Sprache zu fassen. So für mich als jemand, der so grundsätzlich linguistisch interessiert ist, also ohne jetzt ein komplettes Linguistikstudium oder so zu haben, ne, oder auch vielleicht jetzt nicht sehr sprachbegabt, was so Vokabellernen oder so angeht, aber so die Frage, wie Sprache grundsätzlich aufgebaut ist, das hat dort meine Neuronen auf eine wohlwollende Art und Weise aktiviert. Deswegen liegt mir das Thema durchaus im Herzen. Und dann hat Expertensysteme ja so als der bis jetzt das letzte große Aufbäumen von symbolischer KI. Mal gucken, wie es dann in diesem Feld weitergeht. Und das werde ich dann eventuell dann in der Conclusio ganz am Ende nochmal wieder aufgreifen. Das ist, was man heute mitnehmen kann. Und dann dürfte das die längste Folge aller Zeiten werden bis jetzt. Mal gucken, ob 91 und 92 diesen Rekord übertreffen. Auf jeden Fall, in 3 Wochen werden wir weiter lernen. Damit könnt ihr rechnen.
Tipptopp. Super. Vielen Dank fürs Zuhören. Es bleibt spannend. Bis zum nächsten Mal.